Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Burgenland, die Sonnenseite Österreichs. Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu Reisen, Reisen, der Podcast. Zwei Freunde, Jochen Schliemann und ich, wir bereisen die Welt. Wir sind mal ganz weit weg. Es gibt Folgen von uns über Hawaii, Neuseeland, Australien. Aber manchmal sind wir auch ganz, ganz nah. Die Nordsee, die Eifel, die Südpfalz, Brandenburg. Und wenn wir zurück sind, erzählen wir davon. Und im besten Fall haben wir Inspiration für euch, wie es da ist, wie es sich da anfühlt. Wir suchen an diesen Orten immer die Schönheit, die schönen Plätze, die Freundlichkeit, die Menschlichkeit und feiern das. Wir essen sehr gerne und erleben sehr viel. Und manchmal reisen wir zusammen. Das ist auch immer sehr schön und sehr aufregend und sehr witzig. Manchmal reist aber auch einer von uns allein und erzählt es dem anderen. Und deshalb freue ich mich heute Abend sehr, weil lehnt euch mit mir zurück. Der Mann im Spotlight, der Mann im Scheinwerferlicht, also jetzt mental, ihr müsst euch das alles vorstellen. Das ist Jochen Schliemann. Schönen guten Abend.
Junge, Junge, was für eine Showtreppe. Ja, ich habe hier mir auch so einen Scheinwerfer aufgebaut. Also ich sitze hier bei 85 Grad in so einem gleißenden Scheinwerfer seit einer Stunde und warte, bis es endlich losgeht.
Du, im Showgeschäft, im Showgeschäft ist das Schlimmste das Warten. Ne? Du kennst das ja, ne? Hier für größere und kleine Auftritte, da wird man vorbestellt für Mic-Checks und Vorgespräche und dann sitzt du da rum und wartest in deiner kleinen Welt. Wir waren auf Tour und wir haben ganz viele Backstage-Räume kennengelernt und wir wissen, wie unklamourös es hinter den Kulissen von Paris sein kann. Wir haben es erlebt. Jochen, wie schön. Ich habe mir extra, weil ich dachte, es geht ja ins Burgenland. Und ja. ich hatte meine erste Assoziation mit Burgenland in meinem Kopf, in meinem kleinen Gehirn, in meinem einfach strukturierten Gehirn, war sofort, das ist ja auch eine Weinregion. Und ich komme ja auch ursprünglich aus einer Weinregion. Und ich habe mir, das habe ich lange nicht mehr gemacht, so ein kleines Gläschen Rotwein aufgemacht. Und habe das hier stehen. Es ist nicht aus dem Burgenland, es ist aus der Pfalz, aus der Südpfalz, wo ich herkomme, von Christian Häusler in St. Laurent. Kann ich nur empfehlen. Unbezahlte Werbung. Der schmeckt ganz gut. Und ich hoffe, ich krieg genauso wie alle anderen eine schöne Geschichte aus dem Burgenland erzählt.
Ja, mit Wein hat das da viel zu tun. Das Wein ist so eins der ersten Aushängeschilder, mit dem man so konfrontiert wird, wenn man ins Burgenland reist. Aber es ist verdammt viel mehr. Und du hast jetzt gerade gesagt, dass wir manchmal gar nicht so weit weg sind. Und es stimmt natürlich jetzt von der Entfernung her, ne? Wenn man das jetzt mit Kalifornien vergleicht oder so. Mhm. Aber ich bin jetzt tatsächlich gerade ganz frisch wieder da. Und ich war irgendwie ganz weit weg. Ich war in einer Welt, die unserer relativ ähnlich ist oder ziemlich ähnlich ist.
Also du bist in Österreich. Ja.
Ja, aber das ist nicht das Österreich. Genau, da ist das genau mein Punkt. 30 Minuten entfernt von Wien beginnt das Burgenland. Ne, wenn du jetzt einen Mietwagen nimmst, wenn du einen Zug fährst, ungefähr dauert das ungefähr genauso lange. 30 Minuten. Und es beginnt halt eine Art Österreich, die wirklich die ganz anders ist, also ein Bereich Österreichs, der ganz anders ist als das Österreich, was viele jetzt zuerst denken, weißt du, so riesige Berge, die Alpen, Skifahren, auch viel Tourismus oder Wien halt, ne? So als große, große, große Metropole. Und ich war in einer der urigsten, hinreißendsten Gegenden, die ich eigentlich mindestens in diesem Jahr entdecken durfte, die mich völlig überrascht haben aus einer Ecke, die ich jetzt in dem Sinne gar nicht so auf dem Schirm hatte und die auch nicht so reißerisch ist, aber sehr, sehr, also die ich sehr ins Herz geschlossen habe. Ich rede von einzigartiger Natur, kommen wir alles gleich noch drauf, kriegt ihr gleich alles, wirklich einzigartige Natur, mega Essen, das man tatsächlich nicht an einem einzelnen Staat festmachen kann. Es gibt sowieso das Thema Staaten und Grenzen wird da komplett anders verstanden. Das ist auf eine wundervolle Art und Weise viel mehr Europa als ganz viele andere Ecken in Europa.
Das ist ja wirklich so, also mehr Europa geht ja fast nicht, ne? Wenn man sich auf der Karte anguckt, wo das liegt.
Ja, allein die Staaten, die an das Bundesland, österreichische Bundesland Burgenland grenzen, sind Ungarn, die Slowakei und Slowenien. Und die sind alle einen Steinwurf entfernt. Ich rede hier nicht davon, da hinten an der Ecke ist jetzt so ein bisschen Ungarn, sondern du stehst auf einmal in Ungarn, wenn du nicht aufpasst.
Und, ist ja auch nicht so schlimm.
Ja. Nee, überhaupt nicht. Diese Internationalität, dieses greifbare Internationale, gepaart mit einer wunderschönen Beschaulichkeit, die ich unterbewusst relativ lange, glaube ich, gesucht habe, also die auch sehr viel an eine Welt erinnert, in der man eigentlich so finde ich, so leben will. Zumindest eine Version davon. Ich will das jetzt nicht glorifizieren, aber es ist eine ganz, ganz spannende Ecke. Wir sehen sehr seltene Tiere. Wir sehen Leute aus der ganzen Welt, die für diese Tiere anreisen. Wir trinken, wie du schon gesagt hast, Wein, der wirklich in die Welt exportiert wird inzwischen. Das Burgenland ist letztlich vielleicht der größte Geheimtipp in einem der ohnehin beliebtesten Urlaubsländer, Österreich. Nur halt eben ein Geheimtipp, der ganz nah dran liegt, 30 Minuten von Wien entfernt.
Ja. Wow. Wahrscheinlich werden Leute, die uns jetzt aus dem Burgenland hören, also Burgenländer und Burgenländerinnen, genauso gespannt sein wie ich. Du hast da viel erzählt.
Wovon redet der da?
Ja, das ist ja oft ganz spannend, auch wenn, ne, wenn wir irgendwie in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in Luxemburg, keine Ahnung, in Belgien unterwegs sind, wo man auch Deutsch spricht, wo man uns auch hört. Und man hört über sein eigenes Zuhause was von einem von uns zwei Vögel. Ich glaube, das ist immer noch mal ganz interessant. Zum Glück kriegen wir ganz oft von euch, und wir freuen uns ja immer über Feedback, also schreibt uns immer gerne über Instagram oder schreibt uns Mail, so Feedback, kriegen wir ganz oft Feedback. Habe ich es so gar nicht gesehen? Oder ja, so fühle ich mich auch und deshalb bin ich hier.
Ja, oder halt das, was wir auch manchmal kriegen, so habe ich das noch gar nicht gesehen, oder das ist schön, dass ihr mich darauf hinweist. Ne? Ja. Also, das passiert zum Glück manchmal auch. Und du hast gerade tatsächlich witzigerweise ein Schlüsselwort.
Oh. Der ersten, ich habe ein Schlüsselwort gesagt.
Ja, ja, und du wirst es jetzt, wenn ich dich frage, nicht welches ich meine.
Weil null Ahnung.
Ich habe so ein paar Etappen jetzt. Ich mache das in so kleinen Geschichten, so kleinen Anekdoten von Leuten, die ich getroffen habe im Burgenland.
Okay.
Ich glaube, so kann ich am besten einfangen, warum das ein besonderer Ort ist. Und der erste Ort hat sehr viel mit einem Wort zu tun, das du gerade gesagt hast. Du sagst, wir zwei Vögel hast du
gesagt. Ach, Vögel.
Es geht tatsächlich um Vögel. Also,
das sind auch die seltenen Tiere, von denen du gesprochen hast.
Pass mal auf, genau, 6.30 Uhr morgens, du weißt, wie ich da aussehe.
Alter, das ist ja wie eine Geisterbahn. Ja, ja, hast du Vögel gesehen oder sind die alle gleich, keine Ahnung, nach Ungarn, nach Slowenien, Slowakei?
Ja, der Weg der Zugvögel hat sich geändert, das ist auch schon große Nachricht da, den News.
Es gibt über Österreich so eine Flugverbotszone wegen Jochen Schliemann morgens um 6.30 Uhr.
Größte Vogelscheuche der Welt. Nee, also pass auf, 6.30 Uhr. Ja?
Und du siehst morgens wirklich aus wie eine Vogelscheuche. Vielen Dank.
Ja, das stimmt. Ja. Aber es wurde dann schnell besser, aus folgendem Grund. Ich stehe da mit einem Menschen namens Lukas. Lukas Fendlner heißt er.
Grüß
und der Typ steht neben mir auf dem Hochsitz nahe dem Neusiedlersee. So, der Neusiedlersee wird uns, ich erkläre gleich, was das ist. Das ist ein sehr spannender, geografisch und biologisch ein sehr, sehr spannender See und vor allem eins der Zentren des Burgenlandes. Vieles dreht sich um diesen See. Wir stehen auf diesem Hochsitz und es ist 6.30 Uhr morgens und Lukas freut sich, will ich sagen, er springt fast vor Freude, vor Glück und ist auf so einem kleinen unverhofften High, was ich jetzt selten um die Uhrzeit erlebe. Darauf will ich jetzt aber gar nicht lange rumreiten, denn Lukas zeigt zu Recht in eine Richtung auf die Steppe vor uns. Es geht wirklich um eine Steppe. Also es ist eigentlich erst so ein neutraler Beobachter oder ich, von mir aus eine Stunde vorher, hätte gesagt, das ist eigentlich eher mehr oder weniger eine Koppel in der Nähe dieses Sees. Aber er zeigt auf dieses Steppengras, das so im Wind wiegt, ne? Und das ist ja halt, wie gesagt, noch relativ kühl. Also später wird es so 25 Grad sein, aber es ist morgens echt noch kühl um die Zeit da. Und ich sehe erstmal natürlich nichts. Also ich sehe nur Gras und rote Mohnblüten und so und schweife so mit meinem Fernglas, das mir Lukas geliehen hat, umher und sehe einfach nichts. So. Und Lukas nimmt seins runter und nimmt so ein Fernrohr, das so auf so einem Stativ steht, also so ein gefühlt 12 Millionen Euro teures Fernrohr, weißt du, was du so siehst von so völlig verrückten Biologen oder so, auf seinem Stativ und stellt das halt hin und stellt was ein und sagt, guck mal da durch, guck da jetzt rein. Und ich guck rein und da stehen diese Dinger. Und zwar stehen da erstmal Rehe, so weit so gut, ne? Großes Wild, so, also einfach Wild, das man da öfter sieht. Und Tiere, Vögel namens Großtrappen.
Ja, klar, eine Großtrappe.
Das sagt dir was?
Nein, überhaupt nicht. Noch nie gehört das Wort.
Ich auch nicht.
Pass auf. Ich sage nur Schlüsselwörter.
Ja. Großtrappe, pass auf. Riesengroß, also über einen Meter hoch werden die, bis zu 2,50 Spannbreite und bis zu 16 Kilo schwer.
Alter.
Ja. Riesentier, die sind mehr als doppelt so schwer als mein Dackel.
Ja. Also 16 Kilo, also Lieschen hat 14 Kilo, ne? Ja. Also mein Hund. Ja. 16 Kilo für einen Vögel, meine Herren. Ja.
Riesige Vögel stehen da erstmal und fliegen dann und dann frohlockt Lukas erst recht, weil das tun die wohl nicht so oft oder ich kann mich wohl glücklich schätzen und ich merke das auch irgendwie, weil die einfach majestätisch sind, denn die fliegen so ein paar Meter weiter, stehen dann vor so einer, also bei den Rehen jetzt und ich sehe halt dieses Teil neben dem Reh stehen und sehe halt, das ist fast genauso groß. So.
Mhm.
Kopf und Hals, Kopf und Hals hellgrau, fast weiß. So dann Übergang in so ein wunderschönes Rostbraun und der ganze Körper, das Gefieder, dann Hauptgefieder ist so rostbraun, dunkelbraun gescheckt. Und das ist so einer der wenigen Orte am Neusiedler See, wo man diese Vögel so gut beobachten kann. So, wir sind in der Welt der Börder angekommen. Ja? Und ich rede über diesen Börder, Vogelbeobachter. Und ich rede vom Neusiedler See im österreichischen Burgenland. So. Und diese Großtrappe kann sich in der Balzzeit, die so Ende Mai so ändert, aufplustern, wenn es halt um die Balz geht. Ne? Also wie gesagt, man will ja imponieren. Das ist ja fast in jeder Lebewesengruppe ja irgendwie ähnlich, würde ich mal sagen.
Das hast du sehr charmant ausgedrückt. Ich weiß aber hundertprozentig, was du meinst.
Genau, wir wissen, was wir meinen. Und dann drehen die Börder komplett durch. Wenn die Teile dann so ihr weißes Gefieder nach außen drehen und ihren Kopf so nach hinten, das sieht völlig absurd aus. Das sieht fast aus wie so ein aktuelles Bühnenkostüm von Björk oder also so ein völlig explodiertes Riesenkleid von irgendwelchen Designern oder so.
Okay.
Also es ist spektakuläre Sichtung morgens jetzt und von mir ist 6:45. Es ist kalt, es wird nachher 25 Grad, wie gesagt, und wir stehen auf diesem Hochsitz. Der Morgennebel ist weg und die Luft ist jetzt ganz klar, weshalb man morgens birdet, wird mir erklärt. Und das Bizarre ist, auf diesen wenigen Stichstraßen, die durch dieses Gebiet führen, dieses Naturgebiet nahe dem Neusiedler See, sehe ich nicht viele Autos und nicht viele Leute. Aber die Autos, die ich sehe, haben so Kennzeichen wie GB, wie Great Britain oder NL, wie okay. Niederlande.
Ja.
Da kommen Leute aus den USA, aus Asien hin, sagt Lukas, nur um diese Vögel so zu beobachten. Ja? Mir wird immer klarer, warum, denn wir sehen halt wahnsinnig viel. Wir sehen so Sachen wie, also Worte, die ich noch nie in meinem Leben vorher gesagt habe, vor 4 Tagen das erste Mal, den Säbelschnäbler. Ja? Lukas sagt, einer seiner Lieblingsvögel, der Drosselrohrsänger, relativ unscheinbarer Vogel mit einem fantastischen Ruf und einem wunderschönen Gesang, ne, auf den Lukas mich dann auch hinweist, der ist so Ranger in diesem Nationalpark und macht solche Touren, also Nationalpark Neusiedler See.
Spricht er dann auch mit den Vögeln, macht er dann die Stimmen immer so nach? Das finde ich mal lustig, wenn die das können. Nee. Und dann sprechen die irgendwie und dann sagt die, ja, der Vogel hat gerade gesagt, der fliegt gleich weiter und so. Ne?
Das wäre eher so meine Rolle. Ich habe versucht, dass er natürlich mein Unwissen so. Nein, Lukas ist ein total lieber, sachlicher Typ gewesen, der vor allen Dingen Ahnung hat. Meint, er ist nicht der größte Birder. Diese verrückten Briten oder Holländer sind ihm weit voraus. Er kennt sie einfach nur gut aus. Mhm. Und hat sich halt gefreut, dass er mir so viele schöne Vögel zeigen kann. Unter anderem zeigt er dann so nach hinten, ein paar Minuten später, über so einem Waldstück oder Bäumen, kämpft ein riesiger Adler mit einer Krähe in der Luft.
Boah, das ist immer so zornig, ne? Wenn die Viecher sich da so gegenseitig anlegen und irgendwie ist es so eine Urgewalt und es ist halt ja wirklich böse und man eigentlich will man es nicht, dass die schönen Tiere sich gegenseitig bekämpfen, aber man muss dann auch hingucken und verrückt, das ist ja wie so eine Live-Doku.
Ja, genau. Und du hast halt, weil du diese guten Ferngläser hast, die übrigens rennen da fast alle Leute in der Gegend immer mit Ferngläsern rum, dann wusste ich auch irgendwann dann nach dem Tag warum, ne? Weil man immer mal wieder guckt, weil es so wahnsinnig viele Vögel da gibt. Du siehst ja so viel, du siehst diese riesigen, die sind wirklich so groß wie Hände, so gelbe Pranken, dieser Adler. Und du siehst halt, wie der sich streitet mit dieser Krähe um sein Revier. Ich gehe völlig auf den Sattel, denke, mein Gott, ein Adler, wir sind oben angekommen. Lukas, meinst du, die Bördergemeinde steht mir auf den da hinten, das ist ein Wespenbussard, meinte er. Auch ein Bussard, toller Vogel, etwas kleiner, aber sieht man ganz selten. Und das war zum Beispiel jetzt ganz wichtig für ihn, den zu sehen. Wir sehen einen Steinkauz, also so eine Eule mit so riesengelben Augen, die uns wirklich klar fixiert. Er meinte, der beobachtet uns gerade. Und wohlgemerkt, pass auf, ganz wichtig ist, wir liegen hier nicht seit 12 Stunden im Schilf mit so Büschen auf unseren Tarnhelmen oder so. Ja? Ich dachte, ich muss so kommen. Ich bin so aus dem Hotel gekommen.
Also die Leute haben schon die Polizei gerufen. Ja. Oder so.
Ja, du, Lukas meinte schon, gleich wieder umziehen. Nee, aber meine, das war nicht der Fall, sondern du gehst, das ist das Bizarre. Und deshalb wollte ich auch damit anfangen, weil das Bizarre war, dass wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst und ein bisschen genauer hinguckst, klappt diese Vogelmatrix so auf. Und du siehst, also der eine, dieses Feld oder diese Steppe, auf denen ich diese Großtrappen gesehen habe, diese riesigen Vögel, das sah für mich zuerst aus wie eine Koppel. Das war relativ nah an der Landwirtschaft. Dieser Kauz saß halt in einem Holzverschlag, in dem Heu gelagert wird. Das heißt nicht, dass die ja komplett im Alltag in den Dörfern sitzen, aber es ist relativ nah dran. Und auf einmal klappt so eine Matrix auf, wo du denkst, mein Gott, was ist denn hier eigentlich los?
Also du brauchst so ein bisschen so den sensiblen Blick, aber jemand muss ja sagen, guck mal da hin. Und wenn du das dann selbst mal so kapierst, wo man hinguckt, dann siehst du auch mehr, ne?
Genau, also es ist so ein bisschen für mich jetzt, vielleicht überzeichne ich, weil ich euphoriert war von dem, ich natürlich eher so von dem Adler, so für mich so ein bisschen beispielhaft für dieses Burgenland, weil du halt einfach, das Burgenland ist halt, schreit dich nicht an mit dem 3000er-Berg, ne? Sagt so, ich bin der größte Berg der Welt, ich bin dies, ich bin das oder ich bin die wichtigste Stadt der Welt, sondern du kannst da durchfahren, aber wenn du dich darauf einlässt, findest du an jeder Ecke, in jeder Nuance, die für uns Reisen ausmacht, halt wunderschöne Sachen. Mhm. Also ich habe, ich höre gleich auf mit den Vögeln, Turmfalke steht regelrecht in der Luft beim Fliegen, beobachtet so seine Beute von 15 Meter Höhe, schießt runter.
Und wo hat er dich getroffen?
Ja, genau. Nimmt mich, nee, steigt auf, fliegt zu so einem alten, abgestorbenen Baum, also wirklich so ein Gerippe und isst dort halt seine Maus. Ich habe beides nicht gegen die Maus, aber das so zu sehen mit dem Fernglas aus der Nähe, das ist halt gelebte Natur. 370 von 430 österreichischen Vogelarten leben allein da, an diesem See. Und wer Vögel in Europa beobachten will, in Mitteleuropa, der muss hier eigentlich hin. Und die leben hier zum Teil, die rasten hier auf dem Weg von Südafrika bis ins nördliche Russland. Ne? Also das ist wirklich, die fliegen ja unglaubliche Wege, diese Zugvögel. Und das Schöne an diesen Vögeln, was ich immer toll fand, auch vor diesem Tag, ist ja letztlich, dass ihnen Grenzen scheißegal sind. Und das ist so, ne, wenn du Südafrika bist, ist nördlich Russland, absurd. Eine Strecke, die heutzutage kein Mensch machen könnte, würde, was auch immer, vor allem nicht in der Zeit und mit der Energie, die die eigentlich ja nur haben, machen könnte. Die sind ja schlau mit ihren Meeresströmen, auf denen die gleiten und so. Und sie kennen dann keine Grenzen, was irgendwie auch dafür sorgt, dass ich ein paar Minuten später, 500 Meter die Straße runterhalte, das erste Mal in Ungarn stehe in meinem Leben.
Also ungeplant.
Und völlig ungeplant. Also wir sind hin, ne? Und da war da, ist da halt eine Brücke. Ich meine, Lukas wusste das, aber ich bin halt auf die Brücke rauf und wollte erstmal Vögel weiter beobachten. So. Und dann fiel mir so auf, die Schilder sind halt jetzt erst in Ungarisch geschrieben und dann in Deutsch. In Burgenland ist es andersrum, da werden sie erst in Deutsch geschrieben und dann in Ungarisch, manchmal auch noch in anderen Sprachen, ne? Weil es halt so international ist. Und dann, sagt mir Lukas, Meister, die Brücke, auf der wir stehen, ist die Brücke von Andau. Das wird dir als geschichtsinteressierter Mensch vielleicht was sagen. Bei mir hat was geklingt, weil es mal einen Film dazu gab.
Die Brücke von Andau.
Genau. Es ist letztlich eine Brücke, oder fangen wir mit dem Film. Der Film ist ein Film über den ungarischen Volksaufstand. Ja? Mhm. Also als damals sich Leute aufgelehnt haben, das Volk großteilig oder Teile des Volkes gegen die kommunistische Staatsführung, sowjetische Besatzung. 1956 war das so. Ging um Freiheit, Aufstand wurde niedergeschlagen. Leider, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Und ganz viele Leute sind natürlich geflohen vor dieser Diktatur, die es dann ja allerspätestens irgendwie war. Und 70.000 von diesen Leuten aus Ungarn, von diesen 200.000, die insgesamt geflohen sind, sind über diese Brücke geflohen. Und die Brücke ist nicht groß. Also sie ist natürlich mehrmals zusammengebrochen, wurde eingerissen, auch von den Ungarn und so. Aber letztlich wurde sie relativ original nachgebaut und sie ist 2 bis 3 Meter breit. Da passen jetzt ein paar Fahrräder rüber. Ja, so. Und 89, als die DDR kollabierte, sind auch ein paar Menschen über Ungarn ja nach Österreich, Deutschland und so.
Das waren im Grunde die Ersten. Also in Ungarn ging er zuerst, war in Ungarn die Möglichkeit, dann quasi über Österreich dann in den Westen zu kommen, nach Westeuropa. Ja.
Genau, und ein paar sind halt auch über diese Brücke gekommen.
Ah, verrückt.
Und jetzt stehe ich da und beobachte Vögel. Und, treffe Fußgänger, Radfahrer, die sich gar nicht im positivsten Sinne darum scheren, wo die gerade sind. Die Vögel sowieso nicht. Ne? Lukas zeigt in die Luft. Sagt, guck mal, also Lukas hat ja eine Flussseeschwalbe gesehen, die er auch toll fand, weil das war auch toll, weil die hat wirklich aus dem Fluss dann so einen Fisch geholt und ist dann an uns vorbeigeflogen, so wie man sich das so vorstellt halt, Natur.
Ich mag ja solche Orte, also ich mag ja History und sowas und ich mag ja auch so Orte, weil ich habe manchmal das Gefühl, nicht überall, aber manchmal das Gefühl, man spürt das so ein bisschen, aber man merkt das so ein bisschen, also diese, auch wenn das jetzt ein Ort ja jetzt der Leichtigkeit ist, welche Schwere da mitschwingt und was da schon alles passiert ist und gerade Österreich-Ungarn als großes Reich, auch als böses Reich, auch als Besatzer vom Balkan und dann gab es immer wieder so hin und her und das Burgenland gehörte ja auch mal zu Ungarn, es war mal Deutsch-West-Ungarn und das hin und her, zu was gehört so ein Landesteil und das sind ja immer so Dinge, wenn man das dann erlebt und wenn man das spürt und wenn man dann sich vielleicht da mal einliest oder von jemandem was erzählt bekommt, merkt man ja auch, oft hat man das Gefühl, es läuft alles so schlimm in unseren Zeiten und hin und her. Und wenn man sich das mal bewahrheitet, wie gut es ist, also wie viel Freiheit dann doch Europa ist oder durch Europa entstanden ist. Und da ist man jetzt mittendrin und sieht die Vögel. Und wir sind ja dann, das soll jetzt nicht so pathetisch klingen, aber zumindest in der Ecke von Europa auch so frei wie Vögel und können quasi, du Vogel, kannst innerhalb von ein paar Minuten halt die Landesgrenzen wechseln. Und das finde ich immer sehr, sehr beeindruckend und schön. Und deshalb finde ich es auch immer total wichtig, solche Orte mal kurz zu fühlen.
Ja, und das genauso. Und die Grenzen oder über die Grenzen sozusagen gehe ich des Öfteren, auch während dieser Folge. Und das, was du gesagt hast, ist tatsächlich so. Das ist ganz wunderbar, mit welchem Selbstverständnis mir das da zumindest begegnet ist. Auch die Leute, mit denen ich mich getroffen habe. Natürlich mit vielen Leuten, bei denen es ums Essen ging und so. Und da gibt es so viele Leute, die das gar nicht mehr auf Staaten begrenzt haben. Mit wem das hat die gar nicht interessiert, ob einer jetzt schläft, sie jenseits der ungarischen Grenze oder nicht. Weißt du so, also wo die herkommen, wo die leben. Es gibt Orte im Burgenland, da wird hauptsächlich Kroatisch gesprochen. So, und dann gibt's halt irgendwie der Servicechef von so einem Restaurant, in dem ich war, der war Ungar, obwohl ich natürlich in Burgenland war, und der hat mir dann halt Tipps für Sopron gegeben, für die Stadt, die ich in Ungarn besucht habe und so. Mhm. Also es ist, so läuft das ab. Aber,
toll.
Aber da kommen wir jetzt überall noch hin. Also was, wir sind ja sozusagen jetzt erstmal beim Neusiedler See. Und der ist, jetzt habe ich das angedeutet, was das für ein Vogelparadies ist. Der See ist aber noch in ganz anderer Hinsicht spektakulär für Reisende wie uns. Der Neusiedler See ist für Eckdaten mal 36 Kilometer lang, 14 Kilometer breit. Also schon ziemlich groß, ist einer der größten in Österreich auf jeden Fall. Und mal sieht man wirklich so, wenn man am Ufer steht, auch hinter so ein paar kleineren Bergketten, die da zum Burgenland gehören. Der höchste Berg ist ja knapp unter 1000 Meter hoch im Burgenland. Sieht man auch die Alpen. Also siehst manchmal so die schneebehangenen Gipfel der Alpen, so ganz in der Ferne. Dann wirst du wieder daran erinnert, wo du eigentlich bist. Aber es ist halt eben ganz anders. Und ich stand, also pass auf, sagen wir mal so, nochmal zum See. Was glaubst du, wie tief dieser See an der tiefsten Stelle ist?
Ich glaube, ich habe es so im Hinterkopf, dass der gar nicht so tief ist.
Nee, der ist 1,80 tief.
Ne? Ja.
Also wir haben natürlich einerseits ein Problem, wie wir alle, mit dem Klimawandel und kämpfen da nicht, aber haben immer Sorge, dass der See noch flacher wird. Denn der See ist insofern besonders, als dass er einer der wenigen Steppenseen in Europa ist, was letztlich bedeutet, dass er nicht ins Meer abfließt, auch nicht um Umwege. Der kriegt auch keinen großen Zufluss. Das kommt hauptsächlich über Niederschlag und unterirdische Quellen und so, aber es ist halt kein See, der jetzt groß irgendwo angeschlossen ist oder so. Andererseits ist er dadurch sehr besonders. Also er hat halt viele Salzlagen.
Ich könnte einfach durchlaufen und du auch.
Machen wir uns mal nichts vor, wir könnten in der Mitte stehen.
Ja.
Also ich stehe krumm, aber dein Kopf würde man sehen. Ja, ne? So.
Ja.
Also, und das Ding ist, wie gesagt, 36 Kilometer lang. Ne? Ja. Und es hat diese Salzlagen in Randbereichen, es ist super für Vögel, das habe ich schon gesagt. Es hat was ganz Tolles, und das ist für mich ein ganz großes Plus gewesen, es hat riesige Schilfflächen. Ne? Also ich weiß nicht, ob es ein Kilometer breit ist, aber ich glaube, es ist so, mindestens auf ungarischer Seite, unglaublich viel breite Bereiche, in denen dieser Schilf ist, also diese langen Gräser, die so aus dem Wasser rauskommen. Sehr schön, wie ich finde, muss man drauf stehen. Aber kann man auch so Bootstouren durchmachen und so. Man kann ganz vielseitig diesen See halt entdecken. Man kann auch Tausende von Radtouren drumherum machen. Also ich meine, in Burgenland sind 3000 Kilometer Radweg. Alle da, also die Hälfte der Leute, die ich getroffen habe, die da unterwegs sind, sind mit dem Rad gefahren. Also weil es halt auch nicht so steil ist wie sonst Österreich, und es ist einfach ein Radfahrparadies sozusagen. Und kann halt immer sein, am Neusiedlersee, dass ein Fasan irgendwie von links kommt, ne, rechts vor links, kennt man ja, ist ihm aber egal. Ist mir auch schon passiert. Also da war halt dann so eine, Fasane sind auch schöne Tiere und nicht klein oder so. Aber das Besondere ist letztlich die Atmosphäre dieses Sees, weil er halt, ich habe gerade gesagt, er ist irgendwie so ein bisschen besonders, weil er halt diese Art Steppensee ist. Er hat einerseits ganz viel Strand. Also er hat bis zu 200 Kilometer Strand, an denen Leute auch baden können. Das ist eigentlich eine gute Situation, die mir gerade einfällt, in Podersdorf am See. So, das ist ein Ort am See, Podersdorf, einer der berühmtesten Orte da, weil er halt ein großes Strandbad hat. So, ne?
Und das ist so Sandstrand dann auch wirklich, so ein See mit Sandstrand.
Ja, ja. Also so jetzt nicht der Karibikstrand, aber schon Sandstrand und vor allem eine große Uferebene. Und da gibt es einen Bereich für Hundebesitzer, da gibt es einen Bereich für Ruhesuchende. Und du weißt, ich habe keine Kinder, aber eins sage ich, wenn ich ein Kind wäre, hätte ich dahin wollen, einen der geilsten Kinderstrände ever, also so ein Uferbereich, weil es nicht nur Strand, sondern auch viel Gras, großflächig, richtig coole, innovative Spielflächen, da wäre ich fast selber drauf geklettert. Also einfach.
Ja, aber irgendjemand hat dich dann direkt doch wieder runtergeholt wahrscheinlich.
Ja, ich hatte ja noch diesen Grasbüschel auf dem Kopf, ne, von der Vogelbeobachtung. Da habe ich wieder Leute angeschaut, wurde ich weggebracht und so. Aber das lassen wir jetzt alles aus.
Ja. Deshalb ist Jochen immer ein bisschen länger, wenn er unterwegs, ja. Ne, weil ich ihn irgendwie wieder mit Reisengeldern irgendwo rauskaufen muss. Oder musste Kaution hinterlegen. Diesmal war es nicht so teuer.
Das ist living on the edge. Ja, alles schwierig. Aber nee, auf jeden Fall. Um es gesagt zu haben, man kann da wunderbar Badeurlaub machen. Und was ich für dich jetzt, was mir so einfiel, oder wo ich an dich sehr denken musste, da gibt es so eine Kantine so in diesem Kinderbereich, so, wo man so essen kann, ne? So ein Restaurant. Sprich, so ein Badrestaurant, wo du jetzt denkst, okay, geil, Pommes. Was es auch da gibt.
Ey, aber Pommes ist das beste Essen der Welt, trotz allem.
Ja, ist auf jeden Fall so. Aber da gibt es da drin so eine Kantine, wo du so, ne, mit so einem Tablett, Selbstbedienung und so, dann gehst du da rein. Und alles, also ich habe da gegessen, das war herausragend gut, Es war alles regional, es war alles Bio, es war alles gesund und sehr, sehr lecker. Und es gab, Alter, es gab eine eigene Weinauswahl in der Kantine am Spielplatz. So sieht es nämlich aus.
So, ja. Eltern brauchen manchmal ein bisschen Hilfe. Ja. Im Urlaub, es kommt immer so drauf an, mit wie vielen Kindern man anreist, wie die gerade drauf sind, wie so der Tag ist. Und dann ist, und ich will das gar nicht glorifizieren, ne, aber manchmal ist es dann ja Mothers, Fathers, Little Helper. So ein kleines Gläschen. Es ist ja regional Bio-Naturwein, mein Gott.
Ja, es ist ja, nein, vor allem, es ist wirklich von da und es ist ja Gutes. Es ist ja Kulinarik. Der meinte auch, dass sie im Winter, wenn das Bad zu hat, der Kollege, der mir das da gezeigt hat, meinte, dass sie im Winter zumachen, die Kantine, und daraus ein Restaurant machen. Hm. Einfach so, also der Schritt zur Kulinarik, das gute Essen, selbst in den einfachen Situationen, ist auch eine Eigenschaft dieser Gegend, die ich festgestellt habe.
Aber ich das klingt ja, wenn ich da nochmal reingrätsche, wirklich so auch nach dem Kleinen, was du jetzt gerade beschrieben hast, Familienparadies. Weil für die, weil für die Kleinen wahrscheinlich in jedem Alter mit entweder am Strand spielen oder schwimmen, du hast einen Spielplatz, wo man Jochen hinschicken kann und du hast gutes Essen. Also da ist für jeden ja was dabei, um einen schönen Tag zu haben.
Genau, und du hast vor allen Dingen auch, ist es noch so, andere Leute werden da hingezogen. Ich stand irgendwann an diesem, auf einem Steg in Podersdorf und habe da dann diese andere Facette noch gesehen von Leuten, die da hingezogen werden. Du stehst an diesem See, alles hat so pastellende Töne. Also wir sagen, das Schilf ist ja so beige oder so, ne? So leicht gelb oder so. Die Sonne hat zwar geschienen, aber es war so ein bisschen diesig. Es ist ganz oft Wind da, der von den Alpen kommt. Also relativ wilde See, also relativ hohe Wellen für eine 1,80 See, wollte ich jetzt sagen. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine mittelstarke Nordsee, so ein bisschen. Also nicht gefährlich, aber es war so ein bisschen wellig, windig. Du hast diese pastellenden Farben überall, auch im Wasser, im Schilf und so. Und dann jagen so bunte Punkte halt zu Hunderten über diesen See rüber. Und das sind halt Kitesurfer, die da wohl so ein, aufgrund des Wetters, aufgrund auch dieser, dass er vielleicht auch so flach ist, da wunderbar trainieren können oder was auch immer. Das heißt, du hast so einen ganz bizarren Moment, wo du denkst, da fliegen so hunderte bunte Käfer so darüber. Und das Bizarrste, was dann passiert, ist dann, du gehst den Steg runter und stehst an dieser sozusagen mit diesem leichten Ostseegefühl, das ja überhaupt nicht nach Österreich passt, ne, aufgrund des Sees und der Wellen und so, stehst du vor einem Leuchtturm, der weiß-rot angemalt ist, und du stehst und du hast wirklich das Gefühl, du stehst am Meer. Weil du stehst in Österreich, nahe Ungarn, vor einem weiß-rot gestreiften Leuchtturm und die Wellen schlagen an den Steg. Völlig bizarr. Ja. Ich fand das total bizarr. Denk mal an Österreich, was du von Österreich denkst,
ja,
und was das ist. Und hinten leuchten die Alpen.
Es ist ja, aber das ist ja wunderbar, weil das Tollste, was einem passieren kann, ist ja, wenn man die Vorstellung von einem Ort hat und die wird einfach zerstört in einer positiven Art und Weise, einfach weil es überraschend ist.
Ja, genau das.
Also es das ist Bild, was man sich vorher macht, genau wie so, Österreich, man hat so Bilder im Kopf oder von irgendwelchen Regionen und dann passt es auf einmal, da ist man da und es passt alles irgendwie nicht mehr so ganz zusammen. Und wie cool ist das denn?
Ja, und ich pass auf. Nächstes Bild. Ich sitze am nächsten Tag, so früher Mittag.
Hast du den Puschel wieder auf oder kann ich mir den jetzt endlich wegdenken? Nee.
Ich sehe jetzt wieder fast aus wie ein Mensch.
Ja.
Es ist auch schon wärmer so Richtung Mittags. Das ist ungefähr 45 Minuten von Wien sein inzwischen. Ich entferne mich so ein bisschen weiter von Wien. Ich sitze auf einer Schaukel. So auf so einer klassischen Schaukel, die mit zwei Seilen an so einem uralten Kirschbaum festgemacht ist. Und Schaukel. Und sitze in einem kleinen Dorf, der Marktgemeinde Breitenbrunn. Das ist an den Weinbergen. Weinberge gibt es ja viele, aber da sind auch Weinberge. Und ich schaukle im prallen Sonnenschein, aber im Lichtspiel der Blätter, also ein bisschen Schatten gibt es, und fühle mich so ein bisschen so, als sei ich gerade in so einer Welt, wo du gerade von sowas sprachtest, von so Situationen, die man in dem Sinne nicht zwingend erwartet. Ich fühle mich wie in so einer Welt, in der so ein paar gute Sachen wieder da sind, von denen, die ich schon fast vergessen hatte aus meiner Kindheit, oder Sachen, die ich vermisse, oder Sachen, an die ich bis eben überhaupt nicht mehr gedacht habe. Und ich habe nicht mehr dran gedacht, bis ich Andrea kennengelernt habe. Andrea Strohmeier heißt die Frau. Und ich sage jetzt mal auch ein Wort, das sie noch niemand eben gesagt hat. Andrea ist sowas wie die Retterin der Kirsche oder Kirschenspezialistin oder so.
Miss Cherry.
Ja, und ihre Geschichte fasst auch wieder so ein bisschen zusammen, was das Burgenland so ist. Andrea ist vielleicht gerade mal Ende 20 oder so, also wirklich jung, viel jünger als ich sozusagen, stammt von hier. Also aus dem Burgenland, ist damals wie so viele andere Leute gerade in Österreich nach Wien gezogen. Wien ist die Stadt in Österreich, ne? Und ist auch nicht weit weg, hat was gelernt, hat studiert, hat in der modernen Welt gearbeitet, in der viele von uns arbeiten, du, ich auch. Nur dass Andreas Mutter, die im Burgenland natürlich geblieben ist, ein bisschen Hilfe brauchte mit so einer Internetseite. So. Was macht man als Kind? Man hilft der Mutter mit der Internetseite.
Ich kenne das von Weihnachten. Die meiste Zeit an Weihnachten repariere ich die Computer meiner Eltern.
Genau. Und wir können es ja auch nicht, ne? Das ist ja das Beste.
Ja, und ich kann es schon nicht, genau. Ja, aber die lassen mich trotzdem dran. Ne? Ja, die Kette geht ja immer, es wird ja immer schlimmer. Ja,
ja, ist alles relativ. Andrea hat dann ihrer Mutter mit dieser Internetseite geholfen, weil ihre Mutter die nassforsche Idee hatte, einen Verein zu gründen zur Rettung alter Kirschsorten. Ganz kleiner Verein. Klingt erstmal relativ, denkst du so, jo, ne? Muss man Zeit für haben. Aber warum gibt es diesen Verein? Es gibt über 2000 Kirschsorten auf diesem Planeten. Und wir alle essen eine, die aus dem Supermarkt. Ne? So dunkel, wässrig ein bisschen sauer, wenn man Glück hat, dunkler als Erdbeeren und Stein drin. Ich mache das jetzt mal relativ platt.
So, ja. Das ist so ein bisschen platt. Also ich glaube, es gibt, also ich kenne das tatsächlich aus der, ich komme ja auch vom Land, vom Dorf, ne? Und aus so, wo viel wächst, auch so einer Weinregion. Und bei uns war Kirsche auch immer ein großes Thema. Keine Ahnung, bei uns hinten auf dem Hof im Garten steht sogar ein Kirschbaum. Da sind drei verschiedene Sorten auf einem Baum drauf, weil irgendjemand, meine Urgroßmutter, da irgendwie kann man das veredeln und machen und tun. Und das ist ein Kirschbaum mit drei verschiedenen Sorten auf einem Baum. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll.
Das ist genau der Punkt, weil dann kommt Andrea, um es kurz zu machen,
ja.
Andrea hat den Job ihrer Mutter übernommen. Andrea war so drauf irgendwann auf dem ganzen Thema, dass sie gesagt hat, komm, ich ziehe jetzt wieder ins Burgenland und mach das jetzt. Weil sie gemerkt hat, dass sie zum einen daraus vielleicht ein Business machen kann, ganz klein ist, sie ist selbstständig, aber andererseits halt gemerkt hat, wie schlimm wäre das, wenn all diese Kirschbäume verschwinden, weil die meisten Leute, zumindest Leute wie ich oder so, fast dieselbe Kirsche oder zumindest dieselben Kirschen immer in den Verkauf kommen. Und du redest von solchen Bäumen, da rufen Leute inzwischen bei Andrea an, aus dem Burgenland, auch ältere Leute sagen, wir haben hier so einen Baum, der erinnert uns an unsere Kindheit, die gibt es Ewigkeiten, da wachsen Kirschen, können Sie die mal ernten, mal feststellen, was für eine Sorte das ist.
Alter,
so
gib mir die Nummer. Wie heißt die, Andrea? Ja,
warte, ich habe den Namen, weil ich irgendwie schreibe ich in unserem Blog rein. Ich habe den Nachnamen auch gerade.
Ich rufe da an. Ja, spannend. Ja.
Und die fährt dahin, hört unglaublich tolle Geschichten von diesen Leuten, also dringt ganz tief in deren Leben ein sozusagen und benennt, hat inzwischen schon so Kirschsorten wieder benannt, von denen man dachte, die gibt's gar nicht. Es gab noch eine Kirschsorte zum Beispiel, die hatte nur noch einen Baum. Und den rettet sie gerade und macht Ableger und alles. Und was Andrea macht, warum erzähle ich das auch für uns Reisende? Andrea macht Kirschtouren. Also sie macht Touren zum Beispiel entlang des Kirschblütenwegs, der hier langführt. Das ist einer der vielen Radwege hier, aber den man auch so genießen kann. Da stehen über 1000 Kirschbäume. Man kann bis in die ungarische Tiefebene sehen. Und du warst gerade in Südkorea. Kannst du dir bitte schön vorstellen, wie eine Straße mit 1000 Kirschbäumen im Frühling aussieht, Alter?
Boah.
Das ist geil. Weißt du, wie die schmeckt im Sommer? Also, ne? Und das sind halt nicht.
Und das ist ja auch, du hast es ja eben gesagt, dieses Überraschende. Man hat so, ja, Kirsche. Und, ne? Also, ich finde, es gibt schon unterschiedliche, so auf Märkten findet man mal andere Sorten und sowas, aber es ist trotzdem sehr, sehr schmal. Und man hat so ein Standard-Kirschbild, Standard-Kirschgeschmack. Und dann wird man so weggefegt, was da halt noch alles war. Und deshalb finde ich es ja toll, wenn so Leute wie Andrea das wieder kultivieren. Ne? Es gab mal so einen ganz schlimmen Werbespot. Ich will den Namen dieser Firma auch gar nicht nennen.
Und ich weiß welche.
Ja. Ganz große.
Den zornigen Opa. Ja.
Ganz große Handelskette aus Deutschland, die weltweit operiert. Und die haben mal so einen Werbespot gefahren. Wieso braucht man verschiedene Sorten Zitronen? Eine reicht doch. Und das ist halt so dieser Spätkapitalismus. Es ist so viel an Vielfalt da, die wir auch brauchen, auch umwelttechnisch, die wir zerstört haben. Und deshalb finde ich es so wertvoll, wenn dass es so Leute gibt, die sagen immer, ich habe da Bock drauf. Und ich finde das auch echt unterstützenswert, weil ich glaube, es gibt genug von uns Reisenden, die genau auch auf solche Sachen abfahren, weil es ja echt was Besonderes ist.
Genau, es ist halt in dem Sinne auch Unterstützung, aber es ist vor allem etwas, was einem selbst was gibt. Weil was will ich als Reisender? Ich will essen. Ich will was von der Region mitkriegen, ich will was von den Leuten hören, ich will irgendwie tiefere Geschichte wahrnehmen, ohne dass es mich anstrengt und ich möchte was probieren und möchte, und all das ist ja da gegeben. Das war ihr in dem Moment wahrscheinlich gar nicht klar. Ihr Laden heißt Kirschengenussquelle. Wenn ihr das googelt, findet ihr das. Da kann man halt so diese Touren machen. Man kann auch eine Verköstigung machen mit all diesen Kirschen, wenn sie gerade reif sind, wohlgemerkt. Ich habe ein paar probiert. Du weißt ja, ich bin eigentlich Allergiker. Also ich bin jetzt auf Steinobst, gehe ich jetzt nicht richtig ab, aber so ein bisschen. Ich habe nichts gemerkt. Ich habe vier verschiedene Fruchtaufstriche, Säfte und so, alle mega, völlig unterschiedlich, überhaupt nicht sauer, also total abgefahren, ne? Was so passieren kann. Ich will jetzt nicht total auf Kirschen abflashen, ich will nur noch kurz noch erwähnen.
Nee, doch, lass du mal auf Kirschen abflashen. Ich habe nie in meinem Leben auf Kirschen abgeflasht. Ich habe es auch noch nie so gesagt. Kirschen abgeflasht, das ist gar nicht so einfach zu sagen so schnell. Kirschen abgeflasht, Genussquelle.at, ich habe es eben direkt gegoogelt und sofort, hast du so eine Kirschblüte und Andrea ist auch da, sieht mega sympathisch aus, cool.
Hat sie gut, ja, die Website ist auch cool geworden, habe ich auch gesagt. Ich glaube, das hat ihre Mama aber auch schon mal gesagt. Auf jeden Fall, die Verköstigung dann ist halt unter Bäumen, in diesem Sommer oder halt nah, vor allem also ungefähr nah dieser Schaukel, von der ich sprach. Oder halt in so einer Art Keller. Was übrigens auch dann wieder eine Facette ist am Reisen. Man will dann ja auch andere Orte sehen. Durch dieses Interesse, was ich dann dafür hatte und das mal machen wollte, bin ich in diesen Ort Breitenbrunnen gekommen, der winzig ist. Da ist auf einmal eine Straße, von der mir natürlich wieder auch wieder vorher nichts klar war. Du weißt ja, wie viel ich mich informiere vorher. Das sind so ganz viele kleine...
Es geht Richtung Zero, ja.
Ja, und da sind dann so ganz viele kleine Wein... So eine Mischung aus Haus- und Weinkeller. Also so Gebäude, die so tief liegen. Da siehst du so, hast du das Gefühl, du siehst die Oberseite vom Haus, die irgendwie in der Erde verbuddelt ist. Auf dem Dach wächst Gras. Und da hinten wachsen die so in Weinberg rein. Das heißt, hinten siehst du gar nichts mehr. Das wurde natürlich damals gebaut, um Sachen zu kühlen, um Wein zu kühlen,
das
um
Trauben
zu kühlen.
Ja.
Und da, so ein Ding hat halt Andrea sich halt auch besorgt und macht da ihre Verköstigung, wenn es jetzt zu heiß ist oder so. Und der Höhepunkt der ganzen Geschichte, der Nummer, die ihre Mama angefangen hat, war, dass irgendwann tatsächlich der damalige Prinz und jetzt King Charles und Camilla Andreas Produkte gegessen haben, von Andreas Mama sozusagen, weil irgendwie die wohl nur, Prinz Charles ist wohl so ein relativ ökomäßig und regionales Essen sehr engagiert.
Der ist auch Hobbygärtner auch immer gewesen. Also man kann ja dem halten von dem, was man will, aber der hat sich ganz früh für Blumen, Floristik, Floristik jetzt nicht, aber Flora und Fauna interessiert und ist da ganz weit vorne. Also zumindest ist er voll auf Naturschutz und das passt natürlich perfekt.
Genau, und dann hieß es irgendwann in Wien, wir brauchen, der hat gerade irgendwie Bock auf Kirschen, also haben wir gelesen, dass er ein Kirschgut gekauft hat oder so.
Ja.
Und dann hieß es, wir brauchen ja von 2 Tagen die besten Kirschen. Und auf einmal klingelte bei Andrea das Telefon. Und dann hat halt Prinz Charles ihre Kirschmarmelade.
Der Prinz gekriegt. Braucht Kirschen. Hätten Sie was da?
Ja. So, ja. Und das ist das, ja, aber das ist das Burgenland.
Geil.
Ja, also das ist so Leute, die eine Idee haben, die irgendwie zurückkommen, die irgendwas vorantreiben, die dann irgendwo enden, was sie nie erwartet hätten und die einfach was Tolles machen, was vor allen Dingen auch viel von dem vereint, was ich eigentlich von der Reise will. So. Und das ist halt schön. Ich habe so einen anderen Menschen noch getroffen, später am Tag, Philipp Nera, der ist Anfang 30 gewesen, Winzerfamilie irgendwie, ist aber viel gereist, hat jetzt mit Wein jetzt Beruf, also arbeitet da, aber ist tatsächlich auch Geograf, so ein bisschen wie ich, aber kann das wahrscheinlich wirklich im Gegensatz zu mir. Und ist so Mountainbiker und bietet jetzt so Mountainbike im Burgenland an. Klingt erstmal relativ interessant für Leute, die Mountainbike machen. Also es sei schon mal genannt, wie heißt der Laden? Burgenland Trails. Den würde ich aber auch nicht nur deshalb empfehlen, weil es jetzt der Mountainbike-Laden, einer der wenigen dort ist, weil das zu Burgenland noch relativ oder noch offene Stellen hat in Sachen Tourismusentwicklung. Sondern er hat es halt, das ist ja ein relativ extremer Sport. Aber wir haben uns letztlich nur noch darüber unterhalten, wie er es geschafft hat, diesen Sport ins Burgenland zu bringen, ohne einen einzigen Baum dafür zu fällen. Also oft wird ja für Mountainbike-Trails oder was haben wir auch was weggemacht. Oder ne, wir wollen jetzt gar nicht an Golf denken, was kein Action-Sport ist, aber da wird ja eine ganze Landschaft für platt gemacht. Manchmal werden in den Bergen Sachen weggesprengt, damit Mountainbiker da längs fahren können. Das ist nicht alles schlecht. Aber Philipp hat das mit dem Naturschutzbund zusammen entwickelt und hat halt dieses Modell entwickelt, dass Leute da jetzt mit Mountainbike fahren können. Nicht das Extremste der Welt, aber schon ziemlich hart. Also ich habe die schwachen Routen gemacht, du kennst mich ja, ich falle ja mal um. Aber
gut, dass du es mittlerweile selbst sagst.
Aber
am Anfang hat er sich immer noch empört, wenn ich gesagt habe, er könnte kein Fahrrad fahren.
Philipp hat das auch gemerkt. Ich meine, er ist jünger, der hat auch irgendwie, der hat auf Lehramt studiert, er hat gleich gemerkt, er hat Lehrerqualitäten. Er konnte mir dann freundlich klar machen, dass wir uns eher unterhalten.
Wir kommen so langsam wirklich Richtung Rentnerreisen, ne? Wo irgendwie, keine Ahnung. Ja, klar kann der Jochen, der fährt ins Burgenland mit seinem Zivi. Ne? Der bringt den da schon hoch und runter.
Ja, der Philipp hat mich runtergebracht und hat halt, ich fand das Prinzip schön. Er meinte halt, er ist zum Naturschutzbund, was eigentlich immer so der Gegner ist von so solchen Leuten, die solche Sachen machen, die meinen so, ja klar, wo ist denn das Problem? Als er denen das erzählt hat, was er vorhat, weil der einfach keinen einzigen Baum umgenietet hat und man mit der Natur Sport macht und nicht dagegen. So. Und das sind alles so kleine Geschichten, weißt du? So, und das, was ich gerade auch noch so angedeutet habe, was ist so, du fühlst dich manchmal, wir reden immer noch von Österreich, Alter, so ein bisschen wie so ein First Mover, also wie so ein Mensch, der jetzt in Terrain kommt, was nicht so komplett erschlossen ist, in Österreich. Also pass auf, es gibt fantastische Hotels im Burgenland. Ne? Also es gibt so Leute, die Ideen haben, wie von mir aus Andrea oder Philipp oder so, aber halt auf Hotelebene. Meistens sind das so Winzer, die dann so ein bisschen in Gastronomie gehen oder halt Hotelbetrieb.
Ja.
Und ich stehe in so einem Hotel, mitten in so einem Weingebiet, das weiß nicht wirklich eine Anhebung, aber halt so Weinfeld so.
Ein Weinfeld?
Also, wie heißt das denn?
Weinberg. Wein,
Wein, ja, es ist ja kein Berg gewesen.
Es ist trotzdem ein Weinberg.
Okay, dann ist es ein flacher Weinberg, ne? Würde der Pfälzer sagen. Stehen so im Hotel, dreistöckig, alles ist so aus Holz, Beton und Glas, also sehr, sehr modern, puristisch, super schlau und schlicht so, also wirklich ein modernes, wo du denkst, wow, wo bin ich denn? Sieht so ein bisschen aus, ich bin da so lang gegangen, dachte so ein bisschen aus, hier könnte so ein James Bond gedreht werden. So. Also so auf dem Level, so, dass es so cool, schlicht ist und irgendwie Stil hat und so. Heißt The Resort bei Scheibelhofer, heißt das. Also Scheibelhofer ist der Winzer da und der hat dieses Resort gebaut. Riesen investiert, will das jetzt irgendwie probieren und hat halt irgendwie dieses Ding gebaut, was irgendwie in jeder Facette total modern ist und schick und vorne. Und 5 Minuten später, also tolles Hotel, geh da raus, will noch was essen und geh 10 Minuten so durch den Ort zu so einem Restaurant, was auch sehr gut ist, auch relativ modern und interessant, tolle, spannende Gerichte und so. Und geh durch einen Ort, der aussieht wie aus der Zeit gefallen. Also wirklich von der Matrix, von James Bond, wirklich in einen Ort, wo du denkst, wow, hier ist ja noch nicht so viel passiert. Und das meine ich voller Respekt. Ich meine, das meine ich todernst, das meine ich in keinster Form negativ. Ich fand das so schön und so spannend. Es war einfach so. Natürlich sind Orte, die Reisende besuchen, nicht mehr so, als wären Reisende nicht da gewesen. Aber es war einfach ein normales Leben. Es war wirklich eine Realität. Es war auch keine besonders herausgeputzte Realität oder so. Es waren einfach schlichte Häuser, Seite an Seite, wie Menschen im Burgenland halt ewig gelebt haben, wie sie jetzt leben. Häuser relativ eng zusammen, meistens zusammenstehend, hinten so Gärten raus, in der Mitte Straßen, relativ viel Platz in der Mitte, so eine Art Marktplatz manchmal, wo dann so Sachen passieren. Nicht viele Leute, obwohl es früh abends war, eine Oma raucht am Fenster, eine Katze läuft von links nach rechts, springt über so einen Zaun, der so ein bisschen verwildert ist. Und auf dem Gehweg, und das war echt der Hammer, sitzen ein paar alte Leute auf Stühlen, einfach auf dem Gehweg, die sie rausgestellt haben abends, und reden über diesen Tag. Warum sage ich das? Das habe ich persönlich das letzte Mal in meinem Leben auf Reisen in Kuba gesehen. Also, weißt du, wo sich Leben abends nach außen trägt, wo einfache Leute sich einfach draußen mit dem Stuhl aus der Küche nehmen, raussetzen und sagen, erzähl mal.
Also ich habe halt, was ganz interessant ist, ist so ein bisschen, dass ich im Kopf hatte, was ich über das Burgenland mal so gehört habe. Mhm. Ne? Und das passt so ein bisschen, ich wollte, das hatte ich so im Kopf, das Burgenland galt, glaube ich, sehr lange so als somit die ärmste Region von Österreich.
Mhm. Ja.
Ne? Und ich glaube, dass da halt, sag mal, in den letzten Jahren und das, was du ja beschreibst, zeigt das ja halt wirklich so ein rasanter Wandel, ja. Ne? Die Leute kommen zurück, sie sehen halt, manchmal braucht es ja ein bisschen oder braucht es ein paar Generationen dann wieder, um zu sehen, was für ein Potenzial da steckt. Und das Schöne an solchen Orten, und ich kenne das, mich erinnert das oft an mein Zuhause, ja, also da, wo ich herkomme, so aus der Pfalz, das war auch ganz lang so, dass da gab es ja auch immer Wein und es war schön, aber es war auch immer so ein bisschen Müll. Und irgendwann, ne, so, ja, wer fährt da hin oder das kennt keiner, ne, und irgendwann ist da was passiert, ne, da gab es dann einen Strukturwandel, das dann explodiert und also im Positiven explodiert. Und irgendwie fühlt sich das für mich gerade so, was du erzählst, auch mit diesen Eindrücken, mit diesem, und ich meine es auch nicht negativ, mit diesen einfachen Orten, die da noch sind und wo nichts rausgeputzt ist für die Touris, nämlich genau. echtes Leben von da und echtes Burgenland von da, das erinnert mich sehr und macht es für mich gerade sehr sympathisch.
Ja, das ist es, genau. Du kommst daran, also es wäre auch Blödsinn, das ist Teil der Realität und durch die fährst du ja auch immer durch. Du fährst da ja nicht durch irgendwie ein geputztes irgendwie Fernsehszenario oder so, sondern das ist die Realität, die wir ja, also mindestens mit diesem Podcast, ja immer auch suchen. Und ich fand das total gut und schön und ruhig und beschaulich. Und das Schönste ist, dass viele der Sachen, die ich gesehen habe, so daraus gewachsen sind. Also es wurde nicht raufgesetzt. Ne? Da kam jetzt nicht irgendwie so ein Mensch, der gesagt hat, ich mache das jetzt alles geiler hier, ihr habt keine Ahnung, ich baue da jetzt irgendwas hin und dann läuft der Hase. Sondern du hast das Gefühl, dass das alles von den Leuten von da kommt. Zumindest das, was ich gesehen habe.
Ja, ja.
Und wieder so ein Beispiel. Ich war essen. Mache ich ja manchmal.
Das ist gut, das, Jochen, das ist sehr gut, das hilft auch beim Überleben.
Ja, ich esse inzwischen täglich und ich war in einem Gasthaus, das hieß, ne, zum fröhlichen Arbeiter. Also erstmal der Name. Also mehr geht nicht, oder?
Ja. Zum fröhlichen Arbeiter, Alter, wie geil ist das denn?
Also relativ uralt, sag ich mal, ganz, also mit einem kleinen Augenzwinger, also sieht von außen aus wirklich so wie die Gegend, eher so, die ich gerade beschrieben habe. Also überhaupt nicht verwohnt oder so, aber halt so eher eine schicke Bundeskegelbahn, so von außen. Ne? Also wo du denkst so, jo, alles klar, das ist bodenständig, das ist zünftig, Abfahrt. Ne? So.
Ja.
Hab da vorher eine Sache drüber gelesen, bin dahin. Hervorragendes Essen. Und jetzt, also wirklich bodenständig und das ist ganz, ganz, also die Küche da ist so bodenständig wie das, was ich gerade beschrieben habe. Ganz klassisch, aber halt mindestens in dem Laden, aber eigentlich auch in den anderen, kleineren Lokalen, in denen ich da war, immer von hohem Niveau und manchmal halt wie in so einem Laden halt auch überraschend. Denn dieser Laden ist so ein bisschen anders, weil er halt sich aus sich raus ein bisschen weiterentwickeln wollte oder halt die Kunst so ein bisschen verfeinern wollte des Essens, des Kochens. Und eine Sache nur vorweg, die dir da immer wieder begegnen wird, egal ob du über Essen redest oder nicht, aber ich kann es am besten am Beispiel des Essens sagen. Keiner redet da, oder doch, aber viele Leute reden da nicht von burgenländischer Küche, sondern von pannonischer Küche.
Oh, das ja? Muss man erklären. Von welcher Küche?
Pannonische Küche. Letztlich okay. ist das umschließt, dieses Pannonische meint das Gebiet, zu dem eigentlich auch Teile der Slowakei, Slowenien und Ungarn gehören. Also wir sagen, das Burgenland selbst ist ja nur 100 Jahre alt in dem System, in dem wir es kennen. Also in der Form, weil es ja erst nach dem Ersten Weltkrieg so aufgeteilt wurde, auch unter viel Rumgezerre und sonst was. Also es gibt Gebiete, die gehören jetzt zu Ungarn, die sollten aber zu Österreich gehören und umgedreht und sonst was. Den Leuten, mindestens beim Kochen, ist das völlig egal. Das heißt, du redest, ich habe da bin natürlich rein, habe gesagt, was soll ich denn jetzt burgenländisches essen? Meinen sie, wir machen pannonisch, Alter. Und dann hat er es mir konzipiert. Und das war klar.
Das ich habe so. Gerade im Kopf so einen Typ, der dich so von unten, weißt du, so und du halt mit deiner wie immer naiven Fröhlichkeit, Freundlichkeit kommst da rein, so, mit wem soll ich reden, so ein bisschen. Trittst dann irgendwie einen Stuhl aus Versehen, alle gucken auf und dann sagst du, was soll ich essen? Und dann guckt er dich an. Wir machen pannonische, Alter.
Ja. Ja, und das sagen alle. Du weißt das, Leute da draußen, wir sind länger schon in Österreich unterwegs und vor allen Dingen auch im Burgenland, um irgendwann für euch die ultimative kulinarische Folge zu Österreich und vor allem im Burgenland zu machen. So, und ich habe da unter anderem mit Menschen mich auch getroffen, der heißt Max Stiegel, das ist einer der berühmtesten Köche in Österreich, mindestens, also garantiert im Burgenland, wahrscheinlich auch in Österreich. Und der hat mir genau dasselbe gesagt, als allererstes. Der meinte so, pass auf, Alter, das hier ist keine Burgenländer Küche, das ist pannonische Küche. So, und so sehen die das alle. Ne? Mhm. Was ist pannonische Küche? Natürlich viel durch Ungarn und so inspiriert. Wir sagen, viel mit Paprika, du siehst sehr viel Rotes, mehr als du meinst, viel mehr als du in Österreich sehen würdest. Vieles ist in einem Topf, das ist mir aufgefallen. Also ich habe da auch ein bisschen mitgekocht, das kommt alles dann in der Essensfolge, weil Segediner Gulasch habe ich gemacht. Ich habe pannonische Fischsuppe gegessen, die total würzig die ist, die einen Kick hat, die auch rot ist. Auch die Süßspeisen sind super. Schomlauer Nockerl habe ich gemacht, hat auch eine Wurzel mit in Ungarn. Jeder kennt die Salzburger Nockerl, die ganz anders sind. Die Schomlauer Nockerl bestehen aus zwei Biskuitteigen, viel Rumrosinen, also Alkohol spielt immer eine Rolle anscheinend.
Ich habe ja noch einen Wein, Entschuldigung, habe ich fast vergessen. Wirklich,
also Alkohol ist mir oft begegnet da. Egal. Und dann schichtest du diese Biskuitteige und trinkst das. Ein bisschen wie Tiramisu schichtest du das so.
Oh, cool.
Und bin da in diesem kulinarischen Himmel für mich. Du weißt ja, wie ich dann aufblühe und mich interessiere und so viele Fragen stelle. Und es ist wirklich toll und ganz liebe Leute auch in der Küche. Und es war ein toller Ort zum fröhlichen Arbeiter. Komm da raus. Ne? So, also übrigens, das wurde übrigens zum besten Landhaus-Gasthaus des Jahres in ganz Österreich gekürt, ne? Von gewissen Magazinen und so.
Na, das ist drunter kurz machst du es ja auch nicht, Jochen. Also jetzt so komm mal, du bist drauf. Ja auch ein Star. Du bist Künstler, du musst dich für nichts entschuldigen. Du spielst ganz oben.
Ich baue doch nur gerade eine Rampe, es geht mir nicht um mich jetzt. Pass auf, ich komme aus diesem Laden raus, der mich betört mit seinem Essen. Und dann mache ich die Tür zu, drehe mich um, stehe wieder draußen und sehe von der Bushalte gegenüber drei Omas, die rauchen und mich angucken, als würden sie gerade einen Alien sehen. Da bin ich wieder, weißt du, da bin ich dann wieder in diesem Burgenland, wo so, what will der denn? Ich kann ihn, weißt du, so, was ist das denn, was die dachten? So steht da mit so einer Brille und dann irgendwie so einer Mütze, was soll das
und
denn?
Und er guckt nach links und rechts und weiß sie so, und dann läuft er einen Meter nach rechts und dann links, dann guckt er auf so ein Handy und dann.
Ja, wie unsicher ich dann ausgeparkt bin und das war alles so unsouverän, was ich da gemacht habe im Acker. Und die sitzen da wahrscheinlich immer noch und denken, meine Güte, ey.
Und was für ein Pulli hat er an? Was ist The Cure?
Ja, ja. Was ist Tekure? Ne? Ist das der Fußball? Nein, jetzt war das.
So ein Bandshirt so, an, so, okay. Ja,
alle nett, haben dann auch gegrüßt, als ich gegrüßt habe, so, aber das ist so die Welt, in der man sich da so bewegt, die ich sehr liebenswert finde. Aber wenn wir schon immer über Ungarn reden.
Ja, fahr mal hin.
ich fahre mal rüber. Geht total einfach, denn irgendwann Navi-mäßig sagte mein Navi, ich wollte von einem Punkt im Burgenland zum anderen und der kürzeste Weg führte durch Ungarn. Weil tatsächlich Ungarn macht so eine Kerbe ins Burgenland rein. In dieser Kerbe liegt die Stadt Sopron geschrieben. Und das war tatsächlich so einstmal die Hauptstadt dieser gesamten Region. Ist dann aber halt in diesen Verhandlungen da vor ungefähr 100 Jahren nach dem Ersten Weltkrieg halt an Ungarn gefallen sozusagen. Also es ist in Ungarn geblieben. Und du merkst die Grenze nicht. Wie ganz oft in diesem wundervollen Europa, das hat ja auch gute Seiten, fährst du über diese Grenze, merkst kaum was, fährst einmal weiter. Ein Tipp, du brauchst so eine Autobahn-Vignette, wie ganz oft in Europa, die kannst du dir auch online kaufen, kannst aber auch in jeder Tanke da kaufen, an jedem Imbiss. Das ist alles.
Brauchst du für Österreich, ne? Für Ungarn auch?
Für Ungarn auch. Für Österreich war es bei mir ein Mietwagen mit drin, aus irgendeinem Grund. Okay. Ich habe mich zwar nicht gekümmert, aber war so.
Ja.
Und in Ungarn brauchst du die auch und kannst den Kram online kaufen. Ist total easy.
Okay.
Und in Ungarn haben die ja immer noch die andere Währung, den Forint. Kannst aber überall mit Karte Euro bezahlen und so. Also machst du mit Karte und guck jetzt im Parkhaus, dass du vielleicht nicht das erste Parkhaus dann nur in der einheimischen Währung bezahlen kannst. Dann wird es nervig, sei denn, du hast sie. Ich hatte sie nicht. Ich habe es mit Karte dann im anderen Parkhaus gemacht. War in dieser Stadt, kurz erzählt, ich hatte 1-2 Stunden in Sopron von einem Weg zum anderen. Große Altstadt, weil Pfingstsonntag war, war ich fast alleine unterwegs, fast gespenstisch, aber schön. Total leer. Ich glaube, man kann mir vorstellen, dass es mit Touristen relativ voll ist, weil es wirklich schön ist dort in der Altstadt. Historische Gassen, viele Glocken hört man. Gut, war auch, wie gesagt, auch Pfingsten. Also gefühlt 12 Gottesdienste habe ich passiert irgendwie. Alle auf Deutsch und Ungarisch übrigens. Also ich habe mal Deutsch, nee, ich weiß nicht, ob alle, aber viele habe ich auf Deutsch mal durch die Türen geholt, mal auf Ungarisch. Auch ein Hund, der mich hinterm Felsfenster angebellt hat. So eine kleine Familie in ganz schönen Kleidern. Die Kinder machten so Fotos von so einer Kirche. Eine kleine Radtour um die Altstadt rum. Es war schön. Es ist so ein Kurztrip. Es war das, was es war. Und ja, ich habe viele Tabakläden gesehen. Ja, ich habe ab und zu hinter so einem Trecker festgegangen, von dem ich dachte, fährt der noch so auf dem Weg so. Ne? Also das ist jetzt alles Klischees, die ich durchspiele. Aber ich hatte nur 1-2 Stunden. Ich bin aber vor allen Dingen auch in einem Café gelandet. Das hieß Kulturpresso. Das hat mich gezogen, weil es neben den anderen 2-3 Läden, die geöffnet hatten, einfach Communards, Blind Melon und Wicked Game von Chris Isaac gespielt hat hintereinander.
Guck mal, das ist ja wie, als hättest du die Playlist gemacht.
Ne? Ich dachte auch so. Also Communards stand ich ja schon fast auf dem Tisch davor. Blind Melon hat mich dann gerührt und Wicked Game ist einfach einer der geilsten Songs, die es überhaupt gibt.
Also, ich mochte das Video sehr, aber den Song fand ich immer langweilig. Ne? Das Video fand ich super.
Ja, Chris Isaac, Wahnsinn. Er ist sogar lustig, der Typ, obwohl er so toll singen kann. Hab dann Avocado Bay gegessen, also ganz schönes Frühstück gehabt und hab dann nochmal Revue passieren lassen, einfach, dass das einfach wirklich eigentlich die Hauptstadt dieser Region ist, ne, in der sich jetzt die Leute, die ich getroffen habe, nicht so viel um Menschen, um Grenzen scheren. Ne? Also es war sie zumindest die Hauptstadt. Und ja, also war schön. Ich kann das nur empfehlen, wenn man da ist. Es geht jetzt nicht nur um den Reisepunkt. Weißt du, so, dass du sagst, ey, ich war in Slowenien, ey, ich war in der Slowakei, ey, ich war in Ungarn, sondern man kriegt dann mal einen leichten anderen Blick und man sieht dann nochmal andere Leute, die anders mit einem reden und es war einfach schön. So. Wobei halt, wie gesagt, die Grenzen da nicht so wichtig sind.
Ja, nee, ich find solche Ecken immer super. Also wo dann, das macht schon was aus. Also keine Ahnung, ich habe ein paar Jahre im Saarland in Saarbrücken gelebt, weil ich da studiert habe. Und allein dieses Samstagmorgens rüber nach Kleinblittersdorf fahren, weißt du, was dann auch schon irgendwie dann Frankreich ist oder kurz über die Grenze fahren, Baguette holen, in den Supermarkt fahren und so, da sprachen ja auch alle irgendwie Saarländisch oder Deutsch, ne, oder umgekehrt. Und das macht schon was aus. Also ich finde gerade diese, also Grenzregionen haben für mich immer einen Mega-Charme und je mehr Europa da auch zusammenwächst, auf der einen Seite, desto witziger ist es, dass dann innerhalb von 5 Kilometer sich doch was verändert. Also es sieht irgendwie anders aus. Ne? Man hat das irgendwie an der Nordsee ja auch dann, wenn man rüber Richtung nach in die Niederlande kommt, Richtung Groningen und so. Du fährst 100 Meter und es ist Europa und wir gehören irgendwie zusammen und wir sind irgendwie ähnlich drauf, aber es sieht dann doch wieder anders aus. Es hat andere Nuancen. Und wenn man das an einem Tag machen kann, und theoretisch im Burgenland kannst du an einem Tag ja 4 Länder machen.
Ja.
Ich mag das total, dieses Gefühl.
Ja, es ist tatsächlich so. Und um jetzt vielleicht in der Stelle passt ganz gut einen kurzen, um einfach so einen Tipp, so um, wenn man den besten kurzen Überblick über diese, sag ich mal, relativ komplexe, aber auch faszinierende Geschichte dieser Ecke der Welt irgendwie kriegen will und beste Ausblicke aufs Burgenland, dann fährt man zu der Friedensburg Schleining. Das ist so eine der die schöne Burg im Burgenland. in Schleining, dem Dorf, heißt Friedensburg. Er hat eine Ausstellung zu 100 Jahre Burgenland. Also genau zu der Zeit, über die wir hier die ganze Zeit sprechen. Die Burg selbst ist fast 1000 Jahre alt und hat einfach diese spektakulären Blicke aufs Land und halt einen wirklich schönen Dorfplatz daneben und so. Und da kriegt man einen schönen Einblick, nette Leute, die da arbeiten. Und man kriegt das relativ kurz kompakt. Das geht dann wirklich so von so historischen Dokumenten bis zu einer goldenen Schallplatte von Opus.
Die Life is Life.
Weil einer von Opus aus dem Burgenland kommt.
Also Life ist, wirklich, is Life.
We das kriegst du nie wieder,
the power.
Ein Tag. Life ich habe die Schallplatte gesehen, hatte einen Tag den Ohrwurm, Alter. Ich bin durchgedreht, ne?
Oh, das ist, ich glaube, mit Life is Life habe ich, glaube ich, meine Eltern und meine Großeltern, ich glaube, in den Wahnsinn getrieben. Weil ich das so großartig fand, habe ich das, glaube ich, so 80 Mal am Stück gehört und halt immer falsch mitgesungen. Weißt du, wenn du so als Kind, das Englische, ich weiß bis heute nicht, was sie singen, außer Life is Life. Ich glaube, oh, we got the power, wir haben irgendwie die Kraft. Ich glaube, ich hab da ganze Tage zerstört mit diesem Song.
Ja, und der Grund für den Frust seiner Eltern lebt zumindest zu einem Teil, einem Prozentteil im Burgenland oder hat gelebt. Also kommt einer von der Band aus dieser. Und das ist alles in diesem Schloss und man hat da dieser Burg und das kann man schön sehen. Aber was mir gerade, du warst, und das hast du immer mal erzählt, wir haben noch keine Folge gemacht, du warst ja auch mal, und das ist ja, jetzt kommen wir wieder zu einer Stadt, die jeder kennt vom Namen, die liegt 30 Minuten vom Neusiedlersee entfernt. Du warst mal in Bratislava.
Ja, Bratislava.
Es Hauptstadt ist der Slowakei.
Hauptstadt der Slowakei. Ja. War auch mal, gehörte auch mal zu Österreich-Ungarn. Der deutsche Name war Pressburg.
Übrigens kommt der Name Burgenland von Pressburg. Und diesen ganzen, also er kommt nicht durch die ganzen Burgen da, sondern durch sowas wie Pressburg und so.
Ach guck, verrückt, dass das so viele wusste ich
Orte
nicht.
Da waren. Ja. Ja, auch Schopron hieß Odenburg oder Ödenburg oder so. Und daher kommt der Name Burgenland tatsächlich.
Egal. Verrückt. Aber Bratislava ist auch so, ist ja auch ganz in der Nähe von Wien. Ne? Du fährst, du kannst in Wien quasi in die Straßenbahn steigen und rüber nach Bratislava. So, keine Ahnung, eine halbe Stunde, maximal 50 Minuten. Und es ist so auch völlig unterschätzt, weil das niemand so groß auf dem Schirm hat, habe ich zumindest im Gefühl. Das ist auch eine Stadt, wo wir einfach nochmal hin müssen, Jochen, weil es lohnt sich wirklich, wer für eine Reisen-Reisen-Folge. Bei mir ist es jetzt irgendwie, glaube ich, 10 Jahre her, das letzte Mal da war. Aber es ist traumhaft schön, teilweise wie so ein kleines Wien. Die Altstadt ist, die ist wirklich herausgeputzt, genau das Gegenteil. Die war auch vor 10 Jahren, keine Ahnung, deshalb ist EU ja so gut, da fließen Gelder von links nach rechts oder von rechts nach links. Und in Bratislava haben die diesen ganzen, diese Altstadt, diesen alten Ortskern, der ja wirklich so K&K-Monarchie widerspiegelt, diese ganze Schönheit wiederhergestellt, renoviert, Kopfsteinpflaster, enge Gassen, ganz viele Kirchen, kleine Paläste, Kaffeehäuser. Also das Bratislava, das waren mit die schönsten Kaffeehäuser, ne, ähnlich wie in Wien. Du sitzt hinter so diesen, ne, diese alten Bauten, die 200-300 Jahre alt sind. Du hast diese großen Fenster und innen ist es fast so pompös, alles so ein bisschen mit Rot. Und dann hast du wirklich so Oldschool-Leute, was so ein bisschen eigentlich aus der Zeit gefallen ist. Aber da irgendwie wieder dann ganz cool ist, ganz schön ist, die so schick angezogen sind und dir keine Ahnung, halt Kaffee bringen, ne? Ein Einspänner oder sowas bringen. Und du hast diese ganze Kaffeehauskultur, die man mit so Wien in Verbindung bringt, die hast du auch da. Und dann mischt sich dann wieder auch Hashtag vierte Mahlzeit. Da mischen sich dann auch wieder diese ganzen Kuchen und Teilchen, diese Einflüsse aus Österreich, aber der komplette Balkan kommt damit rein. Also ich habe mich damals da durchgefressen. Es ist wunderschön, durch diese Stadt zu laufen, durch diese Altstadt zu laufen, die dann gerade im Sommer dann draußen lebst. Du sitzt im Café, auch draußen auf diesen wunderschönen Plätzen, meistens da irgendwie eine Kirche oder halt so ein altes Jugendstilgebäude. Alles so ein bisschen cremefarben und wunderschön dann unter diesem blauen Himmel. Da ist dann in der Mitte von der Stadt ist dann ein Fluss, da ist so ein bisschen das hat dann so ein bisschen Ostcharme, so eine Brücke über den Fluss. Auf der anderen Seite sind große, tolle Parks, also Grünanlagen. Also da hast du dann wieder so diesen Ostcharme, manchmal auch diesen maroden Ostcharme, den ich sehr, sehr mochte. Und abends ist da echt auch was los. Also feiern können die auch. Also wir müssen mal nach Bratislava, weil das ist eine tolle Stadt. Und ich glaube, von Burgenland, wenn man eh da mit dem Auto unterwegs ist, mal so ein Tagesausflug, klingt für mich jetzt erstmal perfekt.
Ja, also es ist, wie gesagt, das muss man sich mal vorstellen, das, was du beschreibst, ist 30 Minuten entfernt vom Schilf des Neusiedler Sees. Ne? Mhm. Also das ist irre. Also wie nah das beinahe, also ich bin voll dabei. Also selbst wenn wir nur eine Stunde haben, komme ich mit, aber es geht auf jeden Fall länger. Ja.
Ich glaube, das Burgenland ist gerade dafür halt ein super Ausgangspunkt. Ja. Ne? Also wenn du sagst, da rumzureisen und wie ich mich zumindest erinnern kann, ist Bratislava zum Beispiel auch super mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Zug halt erreichbar aus Österreich. Also das ist definitiv Daumen hoch, hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, die Stadt. Ich war da dreimal sogar in meinem Leben schon. Und habe das gerade so dann vor 10, 15 Jahren öfter mitbekommen. Ich will jetzt gar nicht so ausschweifen, weil wir sind im Burgenland, aber das ist auf jeden Fall 1A ein Ausflug von da.
Ja, ist er auch ein Grund, spricht ja für die Region. Also ich habe, aber wo wir bei Hauptstädten sind, ne, was wir zum Beispiel, was wir jetzt der schlaue Fuchs unter uns gemerkt haben könnte, der gibt es ja unter uns beiden nicht, aber würde es ihn geben, hätte er gesagt, was ist, ne? Also ich meine, es gibt, jedes Bundesland hat eine Hauptstadt, reden wir von Innsbruck. Von Innsbruck, von Salzburg, von Wien, von Graz. Ne? Also kennt fast jeder, die vom Burgenland die Hauptstadt, heißt Eisenstadt, haben wahrscheinlich noch nicht so viele Leute gehört und hat 16.000 Einwohner.
Stark. Aber also, das ist eine super Frage, so eine Millionärfrage, ne?
Ja, genau, ne? Also weil das ist, sie sagen selbst, es ist die kleinste Metropole der Welt und es stimmt auch irgendwie, weil es ist super süß. Ne? Also es hat auch wieder eine Altstadt mit so 3-4 Straßen, die wirklich einfach schön ist, wo du gehst du dann irgendwann durch 6 Ecken, dann gehst du auf einmal bei einer Kirche auf so einen Vorhof hoch, dann gehst du hinten durch so eine Gasse durch und kommst dann irgendwo dann doch wieder an so einen Marktplatz raus und so. Es gibt sehr schöne Türen da, sehr schön. Ich habe ganz viele Türen fotografiert, fällt mir gerade auf. Sehr viele Hausfassaden da, die schön sind. Und es hat halt trotzdem diesen Metropolencharakter. Also zum einen modern, es gibt halt Züge nach Wien, das dauert so ungefähr eine Stunde. Es hat aber auch einen Altmetropolencharakter, weil dort halt das schönste Schloss des Bundeslandes steht, nämlich das Barockschloss Esterházy, das wird mit Z hingeschrieben, mit Z und Y.
Ach, das ist urungarisch, Esterházy. Irgendwie. Es gibt, wenn wir bei Wein sind, gibt es auch, glaube ich, Weingüter, die Esterházy heißen. Ich habe auf jeden Fall schon Esterházy-Wein getrunken.
Ja, der Name, der begegnet einem da sehr oft.
Ja.
Und genau, diese Familie oder das ist ganz tief historisch da verwurzelt. Das Schloss ging auch durch mehrere Hände und so. Und vor allen Dingen hat Eisenstadt einen berühmten, weltberühmten Sohn der Stadt. Ich als musikaffiner Mensch wusste es natürlich sofort. Bei dir braucht es ein bisschen länger, deshalb sage ich es.
Chris Isaak, Wicked Game.
So sieht's aus. Das Video wurde da gedreht.
Auf Nein, dem Helen Christensen war nie dort. Die war am das Meer. Wusstest du, ne? Ja, natürlich. Ey, das Beste. Nur so als Tipp. Es ist eines der schönsten Videos, finde ich, aus den, ich glaube, 90ern. Alles schwarz-weiß und zwei schöne Menschen am Strand. Also das kann man sich immer zur Entspannung erfahren.
Ich habe immer nur das Lied gehört.
Ja, ich weiß.
Und nee, der große Popstar von da hieß Franz Josef Haydn.
Ach, und,
dessen größter Hit, den kennst du auch. Das ist nämlich die deutsche Nationalhymne, mein Freund. Ja. Der Mann hat die deutsche Nationalhymne geschrieben, beziehungsweise die Melodie davon. Mhm. Und also den Text hat, wie hieß der Kollege, August Heinrich von Fallersleben oder so.
Genau, sehr gut, ja.
Und es war so eine alte römisch-deutsche Kaiserhymne eigentlich, aber der hat, das hat Franz Josef Haydn geschrieben und der hat den Großteil seines Lebens und Musizierens in Eisenstadt verbracht. War halt auch unter anderem auch angestellt bei diesem Fürsten Esterházy, also halt am Schloss. Dadurch hat er seine Kohle verdient, da gibt es mehrere Häuser, die man besichtigen kann, die habe ich mir angeguckt und irgendwie das eine Wohnhaus, wo nur kurz drin war, das in dem er länger war, da ist auch ein Museum drin, war Hofmusiker, Kapellmeister, Komponist und so weiter, war dann nochmal in London, ist dann aber zurückgekommen, war aber auch in Wien eine gewisse Zeit, aber Eisenstadt beansprucht für sich und das glaube ich auch zu Recht, halt das ist die Stadt von Herrn Haydn und es hat halt 16.000 einer wohlgemerkt, also kaum Menschen da, 16.000 nur. Und es hat halt trotzdem einen riesigen, wunderschönen Park. Es hat eine super große Orangerie, wo für Events stattfinden. Also das ist fast so groß wie die Flora in Köln. Also für eine 16.000er Stadt, unglaublich. Eine sehr schöne Kirche, die Altstadt habe ich schon genannt. Man sollte, wenn man im Burgenland ist, sich das einen Tag lang geben, mindestens, weil es einfach schön ist. Ja? Bizarrste Hauptstadt oder kleinste Hauptstadt, die ich so kenne.
Interessant.
Vorletzter Stopp unserer kleinen Reise durchs Burgenland ist ein Ort, der aber vielleicht, na, dir vielleicht nicht, aber vielleicht anderen Leuten da draußen bekannt ist, vielleicht aus Funk und Fernsehen, was bestimmt nicht der Hauptgrund ist, dahin zu reisen, aber was irgendwie die Geschichte da ist, auch wieder absolut bizarr. Der Ort heißt Rust.
Nie gehört.
Wirklich nicht?
Rust?
Nee? Okay, nee. Pass auf, Rust ist eine politisch gesehen eine Freistadt, ist alles andere wieder als groß, 2000 Einwohner, also wirklich.
Es ist eine Schande, dass ich Rust nicht kenne. Ja, Entschuldigung, liebe Grüße von mir nach Rust.
Du wirst dich gleich ärgern, denn es ist vielleicht so, für mich war es so das beschauliche Örtchen an einem See, es ist ja am Neusiedlersee direkt, das beschauliche Örtchen an einem See, von dem wir alle, oder von dem ich zumindest immer mal geträumt habe zu wohnen. Ich mag ja Kleinstädte und ich glaube, das kann man noch fast so nennen, weil es eine Freistadt ist, obwohl es nur 2000 Leute hat. Ich mag Kleinstädte sehr gerne. Bunte Häuserzeilen aus der Renaissance und dem Barock, so natürlich verwachsen, sehr schöner Marktplatz, Kopfsteinpflaster und vor allem, also so winzige Gässchen, ein paar Kirchen, sehr gute Lokale und vor allem am See gelegen, am Schilf und als Sahnehäubchen, es ist die Storchenstadt. So, klingt jetzt erstmal so dahingesagt, ja, Störche, fliegt mal ein Storch durch, da war früher mal ein Storch, alles klar, kannst du einen Storch auf einer Postkarte kaufen. Ich sitze in Russ, in einer dieser Straßen, ziemlich warm, so ein früher Nachmittag, also die Sonne scheint schon, das ist so 25, 26 Grad gewesen. Ich sitze im Schatten, ruhe ein bisschen aus und dann klappert halt was und ich denke so, okay, das ist kein Storch, aber ich gucke trotzdem mal hoch, gucke hoch auf diese, über diese zweistöckige, wunderschönen Altbauten so hinweg, auf diese Dächer, diese alten Dächer und da sitzt tatsächlich auf dem Dach, auf dem Schornstein, auf so einem Gitter, wo er sein Nest gebaut hat, wie gemalt, ein Storch. Und ich, ne, so als gebranntes Touristengedenk, Alter, der ist nicht echt, den haben sie da hingebaut. So ein paar flackernde Federn, damit der Turi auch sagt, guck mal, Stadt der Störche, Storch, Abfahrt. In dem Moment landet der zweite Storch. Will sagen,
kann alles noch ein Trick sein, kann alles noch ein Trick sein.
Also bei der Fernbedienung war da jetzt nicht mehr. Also da habe ich es dann irgendwann geglaubt. Ja. Ne? Majestätisch, wunderschöne Vögel, auch wirklich, ja, wirklich groß, ne? 1,50 oder so, schlank, schwarz-weiß mit diesen langen roten Beinen und diesem spitzen roten Schnabel. Also man erkennt alles auf diesem, wirklich wie so ein Sahnehäubchen auf dieser Altbaukulisse drauf. Die klappern sich so ein bisschen zu, wahrscheinlich er und seine Frau, wer jetzt dran ist mit den Kindern, weil der eine haut sofort wieder ab, ne? Oder die andere. Einer fliegt wieder weg und dann klappert es links und rechts. Und mein Blick wandert und ich sehe von meiner Bank aus auf 4 Dächern in Rust nebeneinander 4 Storchennester mit insgesamt 4 Störchen. Die haben pro Jahr, das hat mir ein Mensch da erzählt, über 20 Paare Störche, die da einfach regelmäßig ihre Kinder großziehen, auf dem Weg von Afrika in den Norden. Und es ist wirklich toll, es ist wirklich zu sehen. Die leben da in Ruhe, weil es eine sehr ruhige Stadt ist und halten sich da auf und ziehen da einfach ganz in Frieden auf dieser wunderschönen Altstadtkulisse ihre Kleinen hoch. Ist das nicht schön?
Das ist wunderschön.
Ich finde das wundervoll. Ich sitze da noch, gucke mir das Klapper so ein bisschen an, hab dann aber noch einen Termin, weil ich ich sag's gleich, ich gehe durch eins dieser Tore durch von diesen schönen Häuserzeilen und da empfängt mich ein Typ, der heißt Kurt. Eine der letzten Personen, die wir heute kennenlernen werden, Kurt Pfeiler heißt der Mann. Vielleicht klingelt da bei dir als Weinliebhaber was, bei mir natürlich erst später. Der kommt vom Weingut Pfeiler Artinger.
Nee,
der leitet das. Der wohnt hier in Rust, ne? Also hat so, Pfeiler Artinger ist eins der berühmten Weingüter im Burgenland. Ne? Gibt übrigens insgesamt fast 6000. Das ist kein Witz, guck's gerne nach, ist total absurd. Absurde Anzahl an Weingütern, die es da gibt. Und Kritiker schwärmen halt von diesem Wein, von Pfeiler Artinger. Der hat auch schon letztes Jahr bei den Salzburger Festspielen den offiziellen Festspielwein zum Beispiel geliefert und so. Ne? War für ihn ein großer Erfolg.
Ne? Ach, Salzburg. Kann man auch eine Folge. Könnt ihr auch direkt danach gleich noch Salzburg euch reinziehen.
Zum Beispiel, wir haben Salzburg im Winter und im Sommer.
Tatsächlich, ja. Ne?
Wunderschöner Innenhof, in den ich komme. Liegt ein Hund, heißt Luna, sonstig. Lässt sich kurz streicheln, geht wieder weg von mir. Kenne ich ja. Oben nistet wieder ein Storch, kein Witz. Ich so, mal Kurt, den hast du bestellt. Mal, nee, ist den ganzen Sommer her. Und da hat er mir erzählt, wie viele Störche die hier so sind im Sommer und so. Und dann unterhalten wir uns so ein bisschen. Und nur um es kurz erwähnt zu haben, wenn ihr in Burgenland seid oder was von Burgenland schmecken wollt, der Wein, ich nenne jetzt nur zwei Namen. Der Blaufränkische ist so die Marke oder die Art des Rotweins. Es gibt sehr viel Rotwein im Burgenland, 300 Sonnentage. Der Blaufränkische ist wohl eine Sorte, die man viel trinkt. Schmeckt gut, sage ich mal als Amateur. Michael könnte euch mehr sagen, kommen wir aber noch zu in der Kulinarik-Folge. Und der Ruster Ausbruch heißt das. Sagt ihr das was?
Das sagt mir nichts. Also Blaufränkisch, das weiß ich, das ist eine Rotweinsorte.
Ja, ne? Genau.
Also
ja.
Die braucht auch so ein mildes Klima, dann wahrscheinlich, wie es im Burgenland halt auch einfach ist. Ne?
Ja, ja. Und dieser Ausbruch ist ein Süßwein. Der entsteht durch so eine Edelfäule auf den Trauben. die aber nicht künstlich raufgesetzt wird, sondern die mit dem See zu tun hat. Weil der See halt so viel Feuchtigkeit abstrahlt oder so. Faulen dann diese Trauben und alle dachten erst so Mist. Und jetzt kommt der schönste, süße, der schmeckt fantastisch, gekühlt. So ein kühler, goldgelber Süßwein. Fantastisch. Und der steht halt auch fürs Burgenland. Also halt Osterausbruch. Klingt jetzt nicht sonderlich romantisch, okay. Schmeckt viel besser. Sei nur gesagt, anderes Weingut, das man besuchen kann, als Weingut Kirmbauer am Deutschkreuz. Auch ein Ort, der viel schöner ist als der Name eigentlich. Im Mittelburgenland, das ist auch ein wunderschönes Weingut, Weingut Kirmbauer, wo man dann auch mal einen Tag über lang Wine-Tasting machen kann oder essen kann oder so. Sei nur gesagt, kommt mehr in der Kulinarik-Folge, auf die ich jetzt das letzte Mal hinweise. Kurz
noch kommt noch eine Kulinarik-Folge irgendwann, Jochen?
Vielleicht, ja. Ich mache so Mystery-Teasing. Ja.
Stark.
Aber ich möchte noch eine Geschichte erzählen, die wieder für mich komplett Burgenland ist. Manche Leute, du nicht, ich tatsächlich auch nicht, auch wenn du es mir nicht glaubst, kennen diesen Ort aus dem TV, aus dem Fernsehen, weil Kurt, Vater von Kurt Feil, dieser Vater, guckt immer in dieser Wohnung, über diesem Innenhof, hat er drauf gezeigt, Fernsehen. So, macht er seit Jahren, hat vor Jahrzehnten auch schon Fernsehen geguckt, hat gesagt, warum machen die nicht diese ganzen Krimis, die drehen, ne? Diesen Kroatien-Krimi, der Bergdoktor, dieser Romcom-Kram und so, warum machen die das nicht in Russland? Das ist die perfekte Kleinstadt. Ne? Und der Vater hat dann irgendwie mit der Gemeinde geredet, hat gesagt, pass auf, du kriegst irgendwie einen kleinen Betrag, wenn du es ernsthaft schaffst, und daran hat niemand geglaubt, hier so eine Serie produzieren zu lassen. Nach Jahren der Verhandlungen, Leuten, die vorbeikamen und sonst was, ist es tatsächlich passiert, federführend der Vater von Kurt, der Winzerkönig, wurde da über mehrere Staffeln produziert, und zwar in dem Innenhof hat er gewohnt, von dieser Familie. Und das ist
der jetzt Winzerkönig.
Nicht, es ist so mit, der Typ halt Harald Krasnitzer heißt der.
Ja, Krasnitzer, ganz großartiger Schauspieler.
Genau, ja.
Und kennt man so Tatort auch und so.
Tatort Wien oder so, glaube ich. Oder ich weiß nicht genau. Ne?
Und irgendein Tatort.
Der hat da mitgespielt, ja. Und auf jeden Fall eine große Nummer. Und das ist jetzt nicht von einer großen Tourismusgemeinde am Anfang angesteuert worden, sondern einfach nur von irgendeinem Mann, der gesagt hat, ich denke, das sollte ja auch mal stattfinden. Und dann irgendwann saß halt diese Familie da und dann wurde da halt regelmäßig im Hof halt diese Serie gedreht und an anderen Drehorten im Ort. Da hängen dann manchmal so kleine Schilder oder so, aber der Ort gibt nicht so sehr damit an, wie es könnte. Und das ist so, das ist dann auch wieder so eine Geschichte. Das ist wieder das Burgenland. Ja.
Bizarr. Guck mal, also, da warst du da, wo der, wie heißt die Serie, der Winzerkönig? Sorry,
der Winzerkönig.
Ja. Das kenne ich leider nicht. Aber Harald Krasnitzer ist einer. Wahrscheinlich der besten österreichischen Schauspieler überhaupt. Der ist sehr. Das ist auch so ein Typ. Über Harald Krasnitzer habe ich zum Beispiel auch gelesen, gar nicht so lange her. Das ist witzig, dass du sagst. Das ist so ein Typ, der, wenn er dann nicht arbeitet oder irgendwo Schauspieler ist bei ganz tollen Sachen, der fährt auch immer mit seinem Boot da in Österreich rum. Ich glaube, auch auf der Donau, dann über Landesgrenzen, auch wo es schwierig ist, er allein mit dem Bötchen und reist dann übers Wasser und hält da an und da an. Ich glaube, Harald Krasnitzer ist ein krasser Reisender, mit dem wir auch irgendwann mal sprechen sollten.
Das klingt sinnvoll. Ich wüsste auch schon wo. Also wenn wir irgendwo hin müssten. Also in diesem Hinterhof, es war ein wunderschöner Hinterhof. Da kann übrigens jeder rein. Ne? Das ist, die haben die Tür zu, weil die keinen Bock haben, dass halt permanent Leute reingucken wegen dieser Serie. Aber ja, da ist offener Hofverkauf von Wein. Da kamen Leute rein, haben gekauft, nur man geht damit nicht so hausieren. Weißt du, man macht jetzt nicht 6 Neonpfeile und sagt, guck mal hier Fernsehen, sondern das ist halt so, und wer es weiß, der weiß es halt. Ich mache jetzt langsam den Sack zu mit einer Anekdote, die mich am Ende nochmal zum Nachdenken angeregt hat, und dann verlassen wir das Burgenland danach, leider wieder. Ich möchte von einer kleinen Situation erzählen, die ich, wo war das? Das war so mittleres Burgenland, fast schon südliches Burgenland, also ein bisschen weiter vom See weg. In einer Gemeinde namens Deutsch-Schützen-Eisenberg. So, da wohnen 1000 Leute. Kleine Bauernhäuser, an so einem Wald gelegen, auch wieder Weinberge. Und wenn man dann genau hinschaut, in dieser historischen, klassischen Szenerie, wo so wirklich so ein paar Bauernhäuser so stehen, hat dann halt ein ehemaliger Winzer hat die Wonothek Ratschen errichtet. Wonothek Ratschen. So, pass auf, da sitzen, du guckst auf diese Felder rauf, auf diesen Berg so aus der Ferne. Ich bin da mit dem E-Bike rumgefahren. Und dann siehst du so, wie Holztropfen in die Landschaft gesetzt, so Hütten. Also ich rede jetzt von, wir geben keine Hoteltipps, aber wenn sie gut sind, dann sagen wir es schon, wenn es was mit Reisen zu tun hat.
Ja.
Und da liegen so, das sind so letztlich so, vielleicht 10, 20 Holzhütten sein, die aber halt innen und außen mit, ich glaube, das ist Lärchenholz, aber relativ helles Holz irgendwie, also alles Holz gebaut sind. Ich habe da noch eine Nacht da drin übernachtet, sehr, sehr schön, sehr entspannt, Holzgeruch überall und sind halt sehr, sehr unscheinbar und schön und sich in die Natur einpflegend neue Art von Unterkünften in so kleinen Bungalows da reingesetzt worden. So, das ist schon mal cool. da liegt da noch so ein Pool direkt am Wald dran, also alles ist mega schön. Und was macht Jochen mit seinem E-Bike? Fährt noch ein bisschen rum und entdeckt irgendwann mehr von diesen Bauernhäusern und gerät in so eine Straße rein, so 20, 30 Minuten weg, wo wirklich, das sieht aus wie ein Schlumpfhausen. So ganz kleine Häuser, die heißen Kellerstöckel, habe ich dann rausgefunden. Das sind so eigentlich so Dinger, in denen so Wein gelagert wurde und wo so Maschinen gelagert wurden, manchmal auch mal Leute übernachtet haben, wenn die halt an den Weinbergen waren. Inzwischen sind das manchmal Ferienhäuser, da wohnen so Leute drin, die ältere Leute meistens, die halt damit verbunden sind. Und es sieht aus wie so kleine gemalte Fachwerkhäuser, die aber irgendwie so aussehen wie von Zwergen. Also die sind so ganz schmal und haben höchstens ein Stockwerk und sind auch wieder so in den Berg reingebaut. Und du fährst wieder durch eine Landschaft, die entrückt wirkt, die wirklich wirkt wie aus einer anderen Zeit wirkt. Wunderschön, pittoresk, klein malerisch. In einem Ding ist tatsächlich dann so ein kleines Restaurant drin, das heißt Burschenschank. Also Burschenschank sind so kleine Restaurants, in denen eigener Wein angeboten werden darf und so ein bisschen zu essen. Das ist so ein Prinzip da. Setz mich da hin, ess natürlich was, kennst mich ja. Werd wieder angeguckt wie ein Alien, erstmal von den Leuten. Denkst du, was ist das? Was kommt da auf dem E-Bike mit dem Helm, Brille, blauer Rucksack? Mein Gott, es ist vorbei. Ne? Also so, sehen mich so kommen. Baue mich da in die Szenerie ein, ess sehr gut. Komm aus einer Zeit, also bin wirklich da unterwegs in einer Zeit, die sich anfühlt wie für mich vor 20, 30 Jahren oder so. Also nicht zurückgeblieben, aber halt schön, historisch irgendwie und wirklich so ein bisschen urig, ein anderes uriges Österreich, als man so auf dem Schirm hat, eine Version davon.
Okay.
Und esst dann abends in dieser, bei dieser Wohnothek Ratschen gibt es noch so ein Bistro und esst da halt das beste 4-Gänge-Menü, ich esse nicht viel in meinem Leben, aber ich habe eben so 3-4 Mal sowas gegessen. Da bin ich dann so reingerutscht, da gibt es nur Menü. Dachte, ich gönne mir das mal. Und das war wieder ein fast futuristisches, mit Wein abgestimmtes, alles greift ineinander, eine Symphonie von Essen, also modernste Interpretation von Essen, eine halbe Stunde Radtour entfernt von der klassischen Form von burgenländischem Essen, die ich je erlebt habe. Und irgendwie hat das alles trotzdem miteinander zu tun. Und das fasst für mich so irgendwie, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen so erklären, was mich so an dieser Gegend so fasziniert, ja. diese Kontraste und so. Das sind so ein paar Episoden jetzt gewesen, die vielleicht das Burgenland so ein bisschen näher bringen und erklären, warum es eine Version von Österreich ist, die man nicht direkt auf dem Schirm hat, aber die sehr, 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 sehr liebenswert ist und auch dann halt einfach auch viel an Lebensqualität bietet auf verschiedenste Art.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Nein, ich glaube irgendwie, diese Herzenswärme und diese Besonderheit dieses Ortes, die hat sich mir sehr, sehr entschlossen. Okay. Erschlossen, nicht entschlossen, sondern erschlossen. Furchtbar spannend auch. Auch die Nummer, dass du sagst, man hat wie so kleine Zeitreisen, die ganz natürlich sind, ohne dass die künstlich hergestellt sind. Und, und halt auch ein Ort, der jetzt noch nicht so ganz auf allen Landkarten von Reisenden oder Touristen oder Urlaubern drauf ist. Das finde ich ja immer sehr spannend. Also ein Ort zum Entdecken und ein Ort, wo viel passiert. Also das sind mir oft sehr, sehr liebe Orte wir suchen alte Kirschsorten und peppeln die wieder auf und züchten die irgendwie wieder neu oder lassen die wieder erblühen, bis zu diesen kulinarischen Ideen, auch an Orten, wo man das dem gar nicht zutraut, bis hier zum Winzerkönig. Das ist ein schöner, breiter Bogen und über die Region, über diese in Anführungszeichen frühere Grenzregion, also ein Herz Europas. Das macht total Lust und vielen Dank für die Geschichten. Du hast viele Menschen getroffen, ist mir aufgefallen, aber das macht's ja dann aus. Und
die sind das.
Selbst die drei Ladies, die geraucht haben, sich über dich kaputt gelacht haben, wie du halt Auto fährst, weil du fährst ja ähnliche Auto, wie du Rad fährst. Ja. Und selbst die haben ja noch gewunken. Also das spricht ja auch fürs Burgenland. Und Und ja, es macht Spaß und ich freue mich sehr, und das als Teaser. Wir sind jetzt im Ende Mai, Anfang Juni 2023. In ein paar Wochen, Monaten kommt irgendwann noch die Kulinarik-Folge raus, also auf jeden Fall noch 2023. Da sprechen wir nochmal über das Burgenland und über Österreich und nochmal intensiver über Essen, weil da habe ich jetzt richtig Hunger und Lust drauf gekriegt. Ja. Bis dahin gucke ich halt noch 240.000 Mal Wicked Game, das Video. Und
geil.
Ne, das willkommen in meinem langweiligen Leben und freue mich auf die nächste Folge Reisen, Reisen. Dann wieder wahrscheinlich mit dir, Jochen, weil so ergibt es Sinn und so wird ein Schuh draus und hoffentlich dann auch mit euch. Also gebt uns gern Feedback, vor allem wenn ihr vielleicht aus Österreich kommt, aus dem Burgenland kommt, wie euch das gefallen hat, wie ihr die Perspektive von Jochen da seht. Aber sagt uns sonst auch gerne, wie ihr Reisen, Reisen findet. Und wenn ihr es gut findet, wenn ihr es gut bis sehr gut findet, dann empfehlt es euren 2000 besten Freunden. Vielleicht habt ihr auch irgendwie einen Instagram-Kanal mit 8 Millionen Followern oder einen TikTok-Kanal mit 18 Millionen Followern. Dann haltet einfach mal das Reisen-Reisen-Cover von Spotify oder Apple oder bei Amazon Music oder wo es uns sonst überall gibt. Einfach mal in die Kamera und sagt, dass euch das gefallen hat. Das hilft uns immer sehr. Auch Sterne oder die Glocke bei Spotify, habe ich es gelernt, die Glocke, man muss die Glocke abonnieren und dann wisst ihr dann auch immer, wenn eine neue Folge kommt, alle 14 Tage meistens. Das sei zuletzt gesagt, vielen Dank für alles, wie immer, ihr wisst, wegen und mit euch zusammen wollen wir das machen, dieses Reisen-Reisen-Projekt als Podcast und Community, und uns macht das immer großen Spaß. Ich hatte einen schönen Abend, vielleicht hört ihr es morgens, mittags, abends oder nachts, wo immer ihr und wann ihr uns hört. Genießt es, vielen Dank Jochen, und habt eine gute Zeit.
Genau, und ich sag's jetzt so, wie es mir darauf gesagt wurde, als ich gegangen bin. Auf Wiedersehen sozusagen. Baba.
Baba.
Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.